Junge. Also als Location ist das wirklich kaum schlagbar, finde ich. So, es ist einfach. Bist du an? Hast du was? Keine Ahnung.
Hallo? Seid ihr schon alle da? Fabian,
Ja.
das ist jetzt nicht wieder so ein größenwahnsinniges Ding, ne? Aber ich
Was
habe
denn?
dir vorhin oder auf der Hinfahrt gestern erzählt, dass ich so vor 20, 25, ist wirklich nicht größenwahnsinnig gemeint, vor 20, 25 Jahren bei einem Eminem-Konzert war.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja.
Und weißt du, was ich seitdem unbedingt mal sagen wollte, so aus dem Backstage und aus dem Off?
Keine Ahnung.
From LA to Hamburg.
Oha. Naja, from Siegen to Hamburg, aber hey.
Einen schönen guten Abend zusammen. Moin.
Alles.
Hallo. Hallo. Hi.
Und schon nimmt er sich den falschen Platz. Wir hatten eigentlich das andersrum abgesprochen, aber okay.
Ups.
Ja.
Es bleibt ja unter uns hier, würde ich sagen.
Das ist die Ehrfurcht vor diesem geilen Publikum. Ich bin wirklich, Leute, ich bin ein bisschen fertig gerade.
Fabian, deine Stimme übersteuert, so aufgeregt bist du.
Der Kapitän, möge der Blitz ihn beim Scheißen treffen, hat ja eben auch gesagt, dass deine Stimme viel schöner ist als meine. So.
Ja, das ist jetzt Geschmackssache, würde ich sagen.
Ja. Ich liege manchmal abends, höre unseren Podcast und denke mir, warum klinge ich nicht wie Daniel? Wirklich.
Ehrlich?
Ja.
Ich höre manchmal unseren Podcast und denke mir, warum bin ich nicht so eloquent wie Fabian?
Das ist ja schön. Nee, ich gucke hier rum, ich bin vollkommen ehrfürchtig wegen dieser geilen Location, weil so viele Leute hier sind und weil hier ja auch schon echte Podcast-Prominenz gesessen hat, irgendwie Pollux und Claudia Kamid.
Ja.
Die sind wir nicht für die Leute, die jetzt irgendwie falsch gebucht haben. Sorry. Ihr seid jetzt hier mit uns gefangen. Ja. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
Ja. Was wäre, wenn? Also ich habe heute noch mal so ein bisschen die Kommentarsektion gelesen. Hört ihr uns eigentlich gut mit dem Pfeifen? Ja, okay. Das wird mit der Zeit bestimmt besser. Und da hatte jemand gefragt, was wäre, wenn du nur noch einen Ohrwurm in deinem Leben haben dürftest? Welcher wäre das bei dir, Fabian?
Ja, da du ja gehässigerweise immer behauptest, ich wäre ein riesiger Scooter-Fan. Und da wir hier auch in Hamburg sind, der Geburtsstadt des großartigen H.B. Baxter, wäre es natürlich hyper, hyper. Ist ja ganz
Geil,
klar.
Hammer.
Bis dann mein Lebensende in Endlosschleife. Dann würde ich auch hoffen, dass mein Lebensende relativ nahe wäre.
Oh Mann.
Ja, was wäre bei dir?
Ah, keine Ahnung, weiß ich eigentlich nicht. Also ich bin ja, wie manche von euch wissen, ein riesiger Tupac-Fan. Und wahrscheinlich wäre es ein Manager. Ja.
Wechseln wir schnell das Thema, ich finde Tupac doof, aber
Noch, bis du den Fall gehört hast.
ich möchte kurz darauf hinweisen, vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht noch nicht. Wir hatten die Möglichkeit, oder wir hatten nicht die Möglichkeit, eine Leinwand aufzubauen für die Fotos, die wir zu dem Fall haben. Da gibt es ein paar, 4 Stück oder so. Wenn ihr möchtet und ihr möchtet euch einen kleinen Eindruck verschaffen, dann könnt ihr in den Pausen diesen QR-Code scannen, den wir aufgehangen haben, improvisiert. Unser großartiger Kumpel Hakan hat keine Kosten und Mühen gescheut, schnell so eine kleine Homepage zusammenzubauen. Da könnt ihr da drauf zugreifen.
Genau.
Ansonsten würde ich, wenn du nichts mehr zu sagen hast, auch schon so grob in den Fall einsteigen wollen.
Ich habe noch was zu
Ich
sagen.
hab's mir gedacht, ja.
Also Leute, Achtung, schlechtes Wortspiel.
Ach Gott, das ist sein, das kann er.
Also wartet ab, Leute. Diesmal ist fast gut. Fabian, du weißt, ihr wisst es nicht, ich bin so ein bisschen erkältet. Jetzt könnte es eventuell sein, dass ich heute gegebenenfalls hier und da mal niesen oder husten muss. Und wie nennt man das, wenn ein True Crime Podcaster verschleimt ist? True Schleim. Hörst du die Lacher? Ihr seid cool, ihr da hinten seid, werdet noch immer besser.
Das ist so Mitleid, weil die wissen, dass ich das seit 20 Jahren mitmache mit dir, ja, und solche Scherze ertragen muss.
Ich habe mir überlegt, so wenn ich das ankündige, also Leute, ernst gemeint, falls ich husten sollte, I'm sorry, aber uns war es wichtiger, als hier aufzutreten.
Ja. Ja, bevor wir einsteigen, möchte ich ganz kurz mich beim Veranstalter bedanken. Ich glaube, von der Location her geiler als das hier geht ja eigentlich gar nicht, wenn man so rausguckt. Und ja, wir sind super lieb empfangen worden. Die Leute hier sind alle absolute Bombe, außer halt, wie gesagt, dieser einen Person, die einfach Scheiße geredet hat. und ja, wir wurden gebeten, auch einen Fall zu erzählen, der auch maritimen Bezug hat, also auch was mit Schifffahrt zu tun hat. Wow. Und dieser Bitte sind wir natürlich nachgekommen. Ihr wisst, Daniel und ich, wir sind große Filmfreaks. Wir sprechen ganz, ganz oft davon, dass Fälle uns an bestimmte Filme erinnern. Wir sprechen oft davon, dass wir Fälle haben, die so ein bisschen so einen Agatha Christie-Vibe haben. Mhm. Und der heutige Fall hat den total. Gleiche Zeit, 1947, also Nachkriegszeit, da spielen ja viele so Agatha Christie-Bücher. Und auch so dieses Setting, geschlossener Ort, ein Mord. Wer war es? Und zwar passiert der heutige Mord auf einem Kreuzfahrtschiff, etwas größer vermutlich als das hier. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dieses Schiffssetting fand ich halt total geil.
Ich finde es auch mega, dass du einen Fall gefunden hast, der irgendwie ganz gut hierzu passt.
Ja, es war nicht so einfach, nachdem ja unser Kreuzfahrtfall schon erzählt war. Mhm. Aber ja.
Ja. Von daher, wollen wir loslegen?
Ja, wir legen los.
Cool.
Wir sind im Oktober 1947, wie gesagt, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und wir sind auf dem Kreuzfahrtschiff Durban Castle.
Sag mal nochmal, ich schreibe mit.
Durban Castle. Durban, das ist so eine Stadt
in Südafrika.
Ich schreibe dir das auch.
Also Leute.
Wieso? Also in welcher Welt fängt Durban mit P an, mein Freund?
Das ist ein D. Das ist ein hübsches D, wirklich. Also ich schreibe immer mit, das zur Info. Also ich mache das immer hier auf so einem Schmierzettel und da nicht wundern. Das ist... mein Kurzzeitgedächtnis verlangt das. Kann ich ja nicht jeder so einen Elefantenbrain haben.
Tja.
Okay.
Fluch und Segen zugleich, weil so merke ich mir auch deine ganzen Flachwitze über die Jahre. Auf jeden Fall Durban Castle, ein Kreuzfahrtschiff mit bewegter Geschichte, 1938 vom Stapel gelaufen, als Kreuzfahrtschiff geplant, dann aber schnell im Krieg auch als Truppentransporter eingesetzt worden. Unter anderem ist damit die griechische Königsfamilie geflohen, als Griechenland auch dann zu besetzt werden drohte. Mhm. Und nach dem Krieg dann dem Ursprungszweck wieder zugeführt worden, eben Kreuzfahrten, primär zwischen Südafrika und dem Vereinigten Königreich abzuhalten. Mhm. 1962 dann verschrottet worden, tatsächlich hier in Hamburg, so schließt sich dann der Kreis auch nach Hamburg ein bisschen.
Ja.
Aber davon ist sie dann noch weit entfernt in diesem Oktober 1947. Da hat man vor einer Woche Südafrika verlassen und fährt eben Richtung Southampton in England. Und ja, es ist so ein bisschen so ein Geisterschiff, Geisterschiff-Atmosphäre. Das Schiff ist nur zu einem Viertel belegt. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Da habe ich keine Quellen zugefunden. Ich muss hier mein schlaues iPad zücken für die Fakten. Das Ding hat eigentlich 220 First-Class-Kabinen und 335 Touristenklasse-Kabinen. Also da geht ein bisschen was, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr unterbesetzt, mhm, sodass man sich so untereinander kennt. Die Leute, die in der First Class sind, die wissen quasi, wer sich da rumtreibt.
Ja.
In diesem Oktober 1947, man ist eine knappe Woche unterwegs und ist so kurz vor der westafrikanischen Küste auf Höhe von Portugiesisch-Guinea, heutzutage Guinea-Bissau, ein kleiner Staat, 2 Millionen Einwohner mit Hauptstadt Bissau, auch kaum bekannt, aber so an der Westküste gelegen. Mhm. Spielt keine Rolle für unseren Fall, ich wollte nur flexen. Also wir begeben uns in die frühen Morgenstunden des 18.10., es ist so 3 Uhr morgens,
ja,
und der First Class Steward Fred Steer, der wird in seiner Kabine geweckt, es klingelt. Also die First Class Passagiere, die haben in ihren Kabinen diese Rufknöpfe und die können entweder einen männlichen oder einen weiblichen Steward anfordern, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau in der Kabine ist, wovon man lieber bedient werden möchte. Und bei Fred Steer klingelt also nachts um drei diese Glocke Sturm.
Ja.
Und er ist so ein bisschen verwirrt, weil er sehen kann, dass wer auch immer gerufen hat, offensichtlich beide Rufknöpfe gedrückt hat, also für Steward und Stewardess. Also irgendwer scheint es da relativ einig zu haben und auch egal zu sein.
Hauptsache irgendjemand kommt.
Hauptsache irgendjemand kommt. Ja. Mhm. Er verlässt also seine Kabine und kann relativ schnell ausmachen, dass an Deck B in der First Class Kabine 126 da wurde gerufen. Kabine 126 ist bewohnt von einer jungen Schauspielerin, Eileen Gibson, genannt Gay Gibson. Also gay auch wie gay. Mhm. Das heißt ja eigentlich sowas wie fröhlich und ausgelassen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das dann mal irgendwann als, keine Ahnung, Schlagwort für die queere Bewegung gebraucht wurde. Aber ich denke...
Wie seltsam eigentlich auch, ne, wenn du das mal zurückverfolgst.
Ja, interessant auf jeden Fall.
Ja.
Ich wüsste auch gern, ob das dann so als Abwertung gemeint war so und die sich das dann einfach dann so zu Nutzen gemacht haben und gedacht haben, okay, wenn ihr uns so nennt, dann sind wir halt, also dann machen wir uns das zu eigen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall, Eileen Gibson heißt so, weil sie eben über eine besonders lebhafte Art verfügt, ein besonders fröhlicher und offener Mensch war. Mhm. Sie ist 21 und Schauspielerin, wie erwähnt. Sie ist alleinreisend und eine elegante, auffallende Erscheinung. Also durchaus jemand, der auf dem Schiff schon so ein bisschen von sich reden gemacht hat, weil sie einen Hang zu sehr eleganten Abendkleidern hatte und dann auch immer in der First-Class-Kabine mit so den gleichen Gentlemen jeden Abend zu Abend gegessen hat. Also die haben sich ihr dann schnell angenommen so und man hatte sie gerne bei sich. Ne? Sie war sehr unterhaltsam. Sie ist gerade auf dem Weg nach England, um sich da einen Namen als Schauspielerin zu machen. Also sie ist in Südafrika schon relativ bekannt. Da hat sie mehrere Hauptrollen am Theater gespielt. Aber sie möchte den Durchbruch in ihrem Heimatland England schaffen. Und ist da an einem Londoner Theater, hat bereits einen Vertrag unterschrieben und ist auf dem Weg dorthin. Mhm. Also, ja, ihr Heimatland England ist auch so ein bisschen nicht ganz richtig. Ihre Eltern sind Briten, aber sie ist eigentlich in Indien geboren. Das war ja damals Kolonie. Mhm. Der Vater hat als Metallbearbeiter, Schmied, aber so im industriellen Rahmen gearbeitet für die Regierung und hat dadurch viel umziehen müssen. Also sie ist in Indien geboren, hat dann zwischendurch in England gelebt, im Iran, dann ist man nach Südafrika gezogen. Also sie hat einiges erlebt in ihren 21 Jahren.
Das ist schon Wahnsinn. Ne? Und das zu dieser Zeit. Ne? Also da waren ja diese Strecken nochmal weitaus unerreichbarer, sag ich mal. Ne?
Ja, vor allem, du konntest nicht irgendwie, weiß ich nicht, Google anschmeißen und gucken, okay, Iran, was erwartet mich da, sondern du musstest das wirklich erleben vor Ort. Ne?
Voll,
das
ist, ja. Jetzt habt ihr ihn rausgebracht, Leute.
Tja.
Also sie ist viel rumgekommen.
Ja, sie hat dann auf Anraten ihrer Eltern auch versucht, irgendwie so klassisch eine Ausbildung zu machen, so eine bodenständige Karriere zu machen und eine Ausbildung als Krankenschwester begonnen. Aber das war ihr zu langweilig. Die wollte schon früh was erleben. Der war klar, das normale Leben so... 9-to-5-Job oder so, das ist nichts für sie. Mhm. Und so hat sie sich dann relativ früh der britischen Armee angeschlossen. Allerdings nicht als Kämpferin. Ich glaube, das gab es so im Weltkriegskontext noch gar nicht. Ich glaube, Frauen in Kampfeinheiten, das ist so eine relativ neue Sache. Außer in Israel, da wird das schon relativ lange praktiziert. Sie gehört zu so einer Einheit, die nennt sich Stars in Uniforms. Und das sind dann eben so Frauen, vor allem Schauspielerinnen, die zu verschiedenen Truppen reisen und da dann einfach so Gute-Laune-Abende machen. Also die tanzen, singen, verbreiten Gute-Laune.
Ja.
Und weil sie da eben schon so heraussticht mit ihrer lebensfrohen und fröhlichen Art, hat sie dann da diesen Bühnennamen Gay Gibson.
Okay, alles klar. Wir dürfen ja nicht vergessen, 1947, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, insgesamt herrschte natürlich noch eine ganz andere Atmosphäre. Also auf der einen Seite, wir haben vorhin über Film gesprochen, im Allgemeinen Filmgeschichte. Zu dem Zeitpunkt war es natürlich, sag ich mal, das Medium schlechthin. Fernsehen natürlich auch, aber Film hatte wirklich, es war so ein Rising Star im Prinzip, gigantisch, so als, sag ich mal, als Medium ganz einfach. Und auf der anderen Seite hat man so diese Nachkriegsmentalität. Also all das, finde ich, ist wichtig bei diesen Fall jetzt irgendwie nochmal zu berücksichtigen, was so die grundsätzliche Haltung der Menschen betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja dann auch so die Zeit, in die so dieser Aufstieg von Hollywood auch fällt, also dieser englischsprachigen Kinowelt.
Ja.
Das ist ja so nach dem Krieg gewesen, vor allem weil viele deutschsprachige Filmemacher eben aufgrund der Repressalien in Nazi-Deutschland eben ausgewandert sind und dann da Filme gemacht haben, also Fritz Lang, solche Leute.
Ja.
Aber auch das hat überhaupt keinen Bezug zu dem Fall, auch das war nur Flex.
Ja, aber wobei es ja im deutschen Kino auch in den 20er Jahren so eine goldene Ära gab, wo auch so ein ähnliches Studiosystem hochgezogen wurde wie in Amerika, aber eben nicht so wirklich aus verschiedenen Gründen funktioniert hat. Wir wissen alle, wie es weiterging. Und genau danach gab es eben diese Abwanderung.
Daniel, wir schweifen ab.
Aber es ist doch spannend.
Es ist total spannend. Ich könnte jetzt auch den ganzen Abend drüber sprechen, aber dann werden wir wahrscheinlich ermordet hier. Von dann gibt es hier True Crime an diesem Schiff. Das will ich nicht so gerne haben.
Okay.
Aber wie gesagt, diese Erfahrung bei diesen Stars in Uniforms, bei diesen Reisen und diesen verschiedenen Vergnügungsreisen zu den Armeestützpunkten, das hat sie dann darin bestätigt, dass Schauspiel, dass so Entertainment, dass das einfach ihr Ding ist. Und so hat sie dann eben in Durban in Südafrika am Theater angefangen zu spielen. Das war ihr aber schnell zu klein. Und sie ist nach Johannesburg gegangen und nach Kapstadt. Und auch das war ihr dann schnell zu klein. Und sie hat dann, ohne dass ihre Eltern das wussten, sich quasi in London an irgendeinem renommierten Theater beworben, ist genommen worden und hat sich dann quasi aufs Schiff gesetzt und ist losgefahren. Mit 21 Jahren allein, quasi so eine riesige Seereise von einem Kontinent auf den anderen, ist auch zu der Zeit auch eine Ansage gewesen, finde ich. Aber das spricht halt auch dafür, dass sie diesen Abenteuergeist hatte. Sehr geiles Schiff auf der Seite übrigens gerade.
Oh ja. Fabian, hat das irgendwas mit dem Fall zu tun?
Hat überhaupt nichts mit dem Fall zu tun, aber ich als alter Freund von Seeräuberfilmen liebe dieses Schiff gerade sehr, ja.
Ist auf jeden Fall cool. Man könnte sich vorstellen, wie da jetzt Captain Jack Sparrow rumspringt oder so.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wie ich da, egal, okay.
ja, ich habe gerade Bilder im Kopf.
Als Galionsfigur,
okay. Ich habe eher an so Matrosen gedacht mit so einem Anker-Tattoo. Bis hierhin hochgekrempelt, eine Kippe reingesteckt.
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Pfeife.
Ja. Da müssen wir auch noch ein bisschen Hamburger Platt für üben, um dann auch wirklich gut damit rauszukommen.
Digga, kriegen wir hin.
Dieser Nachtportier, Stier, der also da um 3 Uhr dann zu dieser Kajüte, zu dieser Kabine gerufen wurde, oder der auf diesen Ruf von Eileen Gibsons Kabine reagiert hat, der geht jetzt also dorthin nachsehen, der klopft, aber es gibt keine Antwort, also niemand bittet ihn herein, aber er sieht, dass dieser Ruf noch immer betätigt ist, also auch über der Tür des jeweiligen Zimmers ist dann so eine Lampe,
ja,
eine rote für einen Steward, eine weiße für eine Stewardess, immer noch brennen beide, also wer auch immer da gerufen hat, scheint immer noch akuten Bedarf zu haben.
Das heißt aber jetzt was technisch, dass man den Knopf gedrückt halten muss?
Nee, oder? Aber es ist nicht abgeschaltet worden. Also es war kein versehentliches Drücken, was dann zurückgenommen wurde, sondern es ist immer noch aktiv.
Okay, gut.
Genau, er klopft an diese Tür, keiner antwortet und er öffnet sie einfach, weil er denkt, vielleicht ist jemand in Not. Vielleicht gibt es da irgendwie einen akuten Grund für diese Hilfe. Und während er die Kabine öffnet, die hell erleuchtet ist, hört er eine Männerstimme, die versichert, alles in Ordnung, er muss nicht reinkommen. Das kommt ihm aber seltsam vor, denn wie gesagt, da wohnt eine junge Frau alleine, er weiß, da ist kein Mann dabei, er möchte trotzdem nach dem Rechten sehen. Und er kann gerade so seinen Kopf durch den Türspalt stecken und einen Mann sehen, der mit so einer schwarzen Anzughose und einem Unterhemd bekleidet ist, der ihm den Rücken zudreht und sich am Waschbecken scheinbar die Hände wäscht. Und dann schiebt dieser unbekannte Mann die Tür mit dem Fuß so zu, dass dir dann quasi wieder vor der zuhenden Tür steht.
Okay.
Er hat ihn aber trotzdem erkannt, diesen Menschen, auch wenn der mit dem Rücken zu ihm stand. Er hat einen weiteren Steward des Schiffes erkannt, James Camp. Mhm. Der ist Deck-Steward, der hat eigentlich nichts in der First Class verloren. Das ist offensichtlich sehr, sehr streng getrennt. Also so weit streng getrennt sogar, dass es den Deck-Stewards und Stewardessen untersagt ist, die First Class zu betreten oder auch Kontakt zu den Passagieren zu haben.
Ja.
Daher also eigentlich ungewöhnlich, dass er da in dieser Kabine ist, aber auch wieder nicht ungewöhnlich, denn James Camp ist ein ausgemachter Frauenheld, der quasi nach jeder Fahrt mit seinen Abenteuern protzt und prahlt und immer wieder erzählt, wie viele Passagierinnen er verführt hat. Deswegen hat er in den Kollegenkreisen auch den Spitznamen Don Jimmy, wie halt Don Juan. Und da eben Steer wusste, dass dieser James Camp auch Eileen Gibson so im Auge hatte, hat er einfach gedacht, also Camp hatte quasi angekündigt, dass er die noch knacken würde im Laufe dieser Fahrt. Und so hat dann Steer also gedacht, okay, er hat quasi seine Ankündigung wahrgemacht. Deswegen ist er jetzt seine Kabine und er will ihm keinen Ärger machen.
Aber kommentarlos schiebt er die Tür zu,
genau,
und gibt ihm da nicht irgendwie irgendein Zeichen, irgendwas, nicken, zwinkern, irgendwas auch immer.
Genau.
Okay.
Ja, und Steer, wie gesagt, will ihm keinen Ärger machen. Er weiß, okay, der ist, hat ein Händchen für Frauen, sagt man. Der gibt immer an mit seinen Eroberungen. Der hatte diese junge Frau im Auge, der darf da eigentlich gar nicht sein. Der ist auch verheiratet, hat eine kleine Tochter, also sowieso alles ein bisschen sehr anrüchig, was da passiert. Aber er will ihm halt keinen Ärger machen und lässt es erstmal auf sich bewenden.
Okay.
Aber da bleibt natürlich trotzdem die Frage, so warum wurde überhaupt geklingelt? Die Klingel ist so relativ schwer erreichbar neben dem Bett, zwischen Bett und Tür, also nicht so, dass man damit durch Zufall irgendwie drankommen könnte. Und warum wurden beide Klingeln ausgelöst? Das spricht ja eigentlich schon dafür, dass jemand da wirklich akut irgendwie was haben wollte. Oder
irgendwas gedrückt, Hauptsache es kommt jemand. Ne? Aber ich verstehe immer noch nicht, warum das immer noch rot leuchtete. Also weil es muss doch irgendwie dann mal ausgegangen sein. Und insbesondere dann, wenn ein anderer Steward in der Kabine ist, weiß er doch, dass man dann irgendwie den Knopf loslassen
muss. Ich weiß nicht, man muss es nicht loslassen. Ich weiß nicht, ob Camp, der Steward in der Kabine, mitbekommen hat, dass diese Knöpfe betätigt wurden, dass er überhaupt gesehen hat, dass draußen die Lampen brannten. Sonst hätte er es wahrscheinlich deaktiviert. Mhm. Ja. Aber das spielt jetzt erstmal auch keine Rolle. Also warum es noch brannte, keine Ahnung. Aber die Frage ist ja, warum hat Eileen Gibson nicht geantwortet, als der Nachtsteward gekommen ist? Und
ich
warum
muss gerade mal unterbrechen. Das ist total geil mit diesem riesen Schiff auch hinter euch jetzt. Weil, also ich komme so komplett in die Atmosphäre ja auch. Ja, oder? Also finde ich, man kommt da so ziemlich gut rein.
Excuse-moi. Darf ich weitermachen?
Ah oui, monsieur.
Ja. Steer lässt das trotzdem irgendwie keine Ruhe. Das ist alles ein bisschen komisch. Auch wenn er sich erklären kann, was sein Kollege da macht. Ihn lässt dieser Alarm nicht los, warum der die ganze Zeit ging und warum eben Eileen Gibson sich nicht gemeldet hat, als er geklopft hat. Und er spricht mit einem weiteren Vorgesetzten, Mr. Murray, in dieser Nacht und schildert dem so grob die Situation. Ich entschuldige mich für die vielen Namen, die hier fallen.
Also ich gebe einen Tipp mit, schreiben, Leute. Also Bill Murray war da.
Ja, ich habe keinen Vornamen. Nenn ihn Bill, wenn du
möchtest. Nennen wir ihn Bill. Das ist übrigens der beste Schauspieler aller Zeiten. Ich liebe ihn.
Ja, das ist der von Täglich grüßt das Murmeltier. Ich verwechsel den immer mit, ja, aber ist er, ne?
Was habe ich da nur falsch gemacht? Wir haben so lange zusammen gewohnt, Fabian. Ja, okay. Sorry, ich höre jetzt auf.
Dieser Mr. Murray entscheidet jedenfalls, dass er sich ein eigenes Bild machen möchte. Die beiden kehren zur Kabine zurück, die Gesundheit. Die liegt jetzt komplett ruhig vor den beiden. Die klopfen, es antwortet gar keiner mehr. Also auch Camp scheint da nicht mehr vor Ort zu sein. Und beide entscheiden, auf der Brücke nach Rat zu fragen, die nächstübergeordnete Instanz. Und der zuständige Offizier in der Nacht fordert die beiden auf, sich nicht in moralische Fragen von First-Class-Passagieren einzumischen. Also der will das da schnell unter den Teppich kehren und die beiden gehen also schlafen.
Ja, okay. War sie schon einigermaßen bekannt eigentlich oder ist das mehr so ein, also wirklich so Upcoming Star und noch nicht also wirklich in der Presse vertreten oder so?
So noch nicht. In Südafrika hatte sie so eine gewisse Prominenz erreicht, aber jetzt nicht so, dass das jetzt am Deck davon die Rede war, oh Gott, da ist jetzt eine bekannte Schauspielerin an Bord.
Ja, verstehe.
Sie ist da eher durch ihre Art und Weise aufgefallen. Wie gesagt, so sehr elegante Frau, ein bisschen exotischer Look und eben so ein Händchen auch für sehr elegante Kleidung, elegantes Auftreten. Und dann auch eben diese fröhliche, offene Art. Also ich glaube, das war eine Kombination, die damals in dem Geflecht sehr, sehr selten war.
Ja.
Und das hat sie einfach sehr auffällig gemacht. Aber jetzt nicht so, dass man jetzt gedacht hat, oh Gott, Superstar, den man jetzt irgendwie kennen muss aus den Medien.
Okay.
Murray lässt das Ganze trotzdem keine Ruhe. Also auch wenn der zweite Offizier jetzt gesagt hat, er soll sich da nicht in moralische Fragen einmischen. Irgendwie, er findet das alles komisch. Also wie das unser einer wahrscheinlich auch getan hätte. Das ist ja auch eine relativ komische Situation. Und so weckt er um 6 Uhr morgens die First Class Stewardess Eileen Field. Das ist die Stewardess, die immer zuständig ist für
die erste Klasse.
Speziell für die Damen der erste Klasse und auch für diesen Bereich, wo Eileen Gibson wohnt.
Mhm.
die beiden kennen sich auch ganz gut. Sie bringt ihr jeden Morgen ein Glas frisches Orangensaft, bevor sie dann so in den Hauptessenssaal geht, um da das Frühstück einzunehmen, und dabei smalltalken die beiden Frauen immer. Die verstehen sich ganz gut, die sind so etwa im gleichen Alter und die haben einen guten Draht zueinander. Also geht er zu ihr hin, 6 Uhr morgens, und schildert ihr die Situation und bittet sie, wenn sie dann so 7:30 zur gewohnten Zeit zu dieser Kabine geht, dann soll sie doch bitte mal ein Auge drauf werfen, was da so passiert ist. Auch diese Miss Field, die weiß Bescheid, die hat auch mitbekommen, dass James Camp, der Decksteward, dass der ein Auge auf Eileen Gibson geworfen hat. Das ist ein offenes Geheimnis, so im Kollegenkreis. Und Eileen Gibson hat sich auch so ein bisschen darüber beschwert, dass der so anhänglich ist, also netter Kerl, aber sehr anhänglich. Und diese Miss Field, hat den auch schon auf diesem First Class Deck erwischt, wie er sich so rumgetrieben hat, hat ihn dann daran erinnert, dass er nichts zu suchen hat, und ihn quasi weggeschickt.
Okay.
Die melden das aber alle nicht dem Kapitän oder so, dass er da anbandelt und dass er sich da rumtreibt, weil der steht quasi so mit einem Bein vor der Kündigung, dieser James Camp. Der darf sich halt nichts mehr erlauben.
Ja.
Und es wäre dann so gewesen, hätte er seinen Job als Steward verloren, dann hätte er bei keiner Reederei mehr als Steward anfangen können.
Okay,
also seine ganze Existenz wäre quasi hingewiesen.
Dann riskiert man eigentlich nichts mehr.
Eigentlich riskiert man da nichts mehr, und die Kollegen haben dann aber entschieden, dass sie so bis zu einem gewissen Grad den Ball flach halten und ihn einfach machen lassen.
Ja, okay.
Camp hat erzählt, dieser First Class Steward, das ist dieser Eileen Field, dass er viel Zeit mit Eileen Gibson verbracht hat, und sie hat ihm erzählt, sie sei von einem verheirateten Mann schwanger aus Südafrika. Und das hat ihn dann dazu bewegt, es bei ihr zu versuchen, weil er halt gedacht hat, okay, die hat was Techtelmechtel mit einem verheirateten Mann gehabt in Südafrika. Die ist generell scheinbar leicht zu haben. So. Also wir müssen uns jetzt hier auch so den zeitlichen Kontext vor Augen führen, was so Rollenbilder und Moralvorstellungen angeht.
Absolut, ja.
Und manche Sachen, die ich in dieser Hinsicht gleich sage, die sage ich nicht aus der heutigen...
Ist nicht deine Perspektive, sondern
genau,
der damalige Zeitgeist,
sag ich mal. Genau, ja, okay. Richtig. Und diese Affäre mit diesem verheirateten Mann soll wohl zu einem Streit geführt haben, weswegen sie dann Südafrika verlassen hat. Aber Eileen Gibson, Eileen Fields, die Stewardess, unterbindet dieses Gespräch mit ihrem Kollegen. Sie will diesen Klatsch und Tratsch nicht hören über Passagiere der First Class, vor allem nicht, wenn sie die persönlich auch gut leiden kann.
Das kann man ja verstehen.
Ja. Sie unterstellt ihm da auch so ein bisschen, dass er gelogen hat. Also, dass er da seine Position so ein bisschen verschönern will, indem er ihr so eine zweifelhafte Moral unterstellt, einfach. Mhm.
Okay.
Sie erinnert sich aber dann doch daran, dass Eileen Gibson eine Affäre mit einem verheirateten Mann auch ihr gegenüber erwähnt hat. Das wird später noch wichtig werden im Rahmen der Nachfallbetrachtung. Also behalte das im Hintergrund.
Also es ist schon komplex bisher, ne?
Ja, es tut mir auch ein bisschen leid.
Nee, das ist kein Vorwurf. Ich will nur sagen, man muss schon mitkommen.
Ich muss da ganz kurz einen Einschub machen.
Weißt du was, für sowas brauchen wir Playmobil-Figuren, um die hier so hinzustellen, damit wir wissen, wer jetzt wie...
Ich muss da kurz einen Einschub machen. König der Löwen, nein, also... Es ist gar nicht so leicht...
Jetzt habe ich den Ohrwurm. Und weißt du was? Das ist besser als Tupac.
Okay.
Mach mal. Wir sind unter uns.
Ich werde nie wieder in diesem Podcast singen, das habe ich versprochen.
Das wirst du doch.
Nein, ich wollte nur kurz sagen, es ist gar nicht so leicht, Fälle für so einen Live-Abend zu finden, ne? Weil die Sache ist immer, Veranstalter wollen es möglichst unblutig haben und möglichst irgendwie passend zur Thematik. Jetzt muss ich also einen möglichst unblutigen Fall finden, der was mit Seefahrt zu tun
hat. Das war gar keine Kritik, ich finde den total spannend, den Fall, aber man muss halt mitkommen.
Der ist spannend, aber der ist halt, wie du schon sagst, ein bisschen komplexer. Das tut mir sehr, sehr leid für die, die jetzt nicht mitschreiben. So. Es ist 7.30 Uhr. Und Eileen Field trifft wie jeden Morgen an der Kabine 126 ein. Sie klopft, sie wundert sich, warum die Tür nicht verschlossen ist. Das ist sie immer. Sie öffnet die Kabine und sie findet das ein bisschen komisch. Die ist sehr, sehr viel unordentlicher, als sie es gewöhnt ist von Eileen Gibson. Mhm. Das Bett ist nicht gemacht. Das ist irgendwie fleckig. Also sind irgendwelche nicht definierbaren Flecken auf dem Bett. Das Bullauge steht offen. Das ist direkt vor dem Bett. Also das Bett... Das ist eine sehr, sehr kleine Kabine. Und am Fußende des Bettes befindet sich die Wand mit dem Bullauge, dass man so frische Luft reinlassen kann. Das ist weit geöffnet und das ist auch irgendwie komisch. Eileen Gibson ist nicht aufzufinden. Sie lässt also den Saft dort stehen und nimmt sich vor, im Laufe der nächsten Stunden immer wieder mal reinzugucken, ob sie sich dann mittlerweile irgendwie eingefunden hat in ihre Kabine. Allerdings tut sie das nicht. Also sie bleibt spurlos verschwunden und Eileen Field wird langsam auch so ein bisschen hippelig und spricht mit Kollegen, überprüft so die öffentlichen Toiletten auf den öffentlichen Bereichen des Schiffes. Die wird nirgendwo gefunden und so meldet sie dann nach Absprache mit ihren Vorgesetzten gegen 10 Uhr, dass dem Kapitän, dass da ein First-Class-Passagier offensichtlich fehlt, dass die Situation in der Kabine auch ein bisschen komisch ist.
Ja.
So. Der Kapitän handelt relativ unverzüglich. Der leitet direkt Suchmaßnahmen auf dem Schiff ein, in der, zu einem, also als eine Maßnahme. Und schickt da so ein bisschen seine Leute los, macht auch Lautsprecherdurchsagen, um die Passagiere darauf hinzuweisen, dass da jemand gesucht wird. Wir erinnern uns an den Fall Kreuzfahrt, den wir hatten. Da gab es solche Maßnahmen ja nicht. Und das hat ja unserer Meinung nach auch so ein bisschen beigetragen dafür, dass dieses Verschwinden der Person da ja so unaufgeklärt geblieben ist.
Komplett, ja.
Hier wird eigentlich alles richtig gemacht. Das Schiff wendet auch,
ja,
sodass man quasi die Bewässer wieder abfahren möchte, die man in den letzten Stunden passiert hat, um dann von Bord aus zu gucken, ob da eine Person im Wasser treibt. Allerdings machen die sich wenig Hoffnung. Also die grenzen so ein bisschen das Verschwinden ein zwischen 3-4 Uhr morgens und eben 7 Uhr, bevor die Stewardess gekommen ist, ja, ein paar Stunden. Die überlegen, wie viel Distanz sie derzeit hinter sich gebracht haben. Und die wissen, das ist so eine Gewässerecke, die sehr haireich ist. Also es gibt unheimlich viele Raubfische dort und die machen sich eigentlich schon keine große Hoffnung, sie zu finden.
Ja.
Der Kapitän beginnt allerdings auch Passagiere zu befragen, die sie kennen, die Eileen Gibson nachweislich kennen. Speziell zwei Herren namens Hopwood und Prey, mit denen sie jeden Abend zu Abend gegessen hat in der First Class. Die beiden saßen jeden Abend am gleichen Tisch, also auch am Abend zuvor. Und beide sagen aus, sie hätten am Abend zuvor mit ihr den Abend verbracht, wie immer, und sie gegen 12:30 zu ihrem Deck gebracht, also Deck B. Bray hat sie dann komplett bis zur Kabine begleitet, weil er wollte Gentleman sein, hat sie in die Kabine gebracht. Diese Aussage passt dann auch zu Beobachtungen von Steele, diesem Nachtsteward, der hat sie an Deck gesehen und auch verschiedene Stewardessen haben sie an Deck gesehen. Also man kann davon ausgehen, sie ist so gegen 12:30 in ihre Kabine gegangen. Gegen 1 wird sie allerdings wieder an Deck gesehen, da hat sie geraucht, also in den Kabinen wollte sie scheinbar nicht rauchen. Und es ist relativ klar, dass sie das gewesen ist, weil, wie gesagt, sie war eine sehr elegante, auffällige Erscheinung. Mehrere Bedienstete haben sie gesehen, eine hat sie auch angesprochen und sie darauf hingewiesen, sie sollte lieber auf der anderen Seite des Schiffes rauchen. Da war der Seegang irgendwie angenehmer als da, wo sie war, aber sie wollte genau da verbleiben. Genau
dort rauchen,
okay. Ja. Also man weiß eben relativ klar, okay, so gegen 1 Uhr hat sie nochmal an Bord geraucht. Da ist sie das letzte Mal gesehen worden. 2 Stunden später ist dann dieser Alarm ausgelöst worden in ihrem Zimmer. Die Frage ist also, was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Was ist in diesen 2 Stunden passiert, bevor sie den Alarm oder bevor der Alarm an sich ausgelöst wurde?
Das ist schon ziemlich spannend, ne? Also wer ist, vielleicht hat ja jemand anders den Alarm ausgelöst.
Ja, aber dann ist ja die Frage.
Also warum? Ne? Ja. Ergibt keinen Sinn, aber trotzdem. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass sie da irgendwie eine geraucht hat und dann von Bord irgendwie ins Wasser gestürzt ist. Ja.
Dann hätte man ja wahrscheinlich irgendwie auf eine andere Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht. Ich weiß es nicht.
Ja.
Der Kapitän spricht auch mit Camp, weil die anderen jetzt so haben durchblicken lassen, dass der möglicherweise in der Nacht in der Kabine war. Also die haben es jetzt nicht explizit gesagt, aber darauf hingewiesen, dass er da gesehen wurde zumindest.
Ja.
Und der gibt sich vollkommen ahnungslos. Der sagt, er hatte ab 0.45 Uhr geschlafen, also 12:45, er kann da gar nicht irgendwie was mit zu tun haben. Er kann gar nicht wissen, wo sie abgeblieben ist. Der Kapitän glaubt ihm nicht so richtig und ordnet an, dass er sich am nächsten Tag beim Schiffsarzt vorstellen soll. Der soll den mal so nach möglichen Verletzungen oder so absuchen.
Ach so, okay.
Also eigentlich auch eine
Körperinspektion, einfach mal schauen.
Genau.
Irgendwelche Schrammen, blaue Flecken oder sowas.
Ja, also auch ein total, wie soll ich sagen, vorausschauendes Vorgehen von diesem Kapitän, so weit zu denken, ne, dass man irgendwie sagt, okay, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Spuren, die auf was anderes hindeuten.
Ja, verstehe.
Die Kabine wird als möglicher Tatort gesperrt, also auch so vorausschauend war man. Und man spricht mit der einzigen Nachbarin im First-Class-Bereich. Wie gesagt, das Schiff war weitestgehend leer. Da hat eine ältere Dame, hat Tür an Tür gewohnt quasi mit Eileen Gibson. Und die gibt an, dass sie nachts irgendwie ein metallisches Geräusch gehört hat, was sie aber nicht zuordnen konnte. Aber davon ist sie wach geworden, so gegen 3 Uhr. Mhm. So, das ist jetzt irgendwie alles, was man weiß. Also verschwinden vermutlich zwischen 3 und 7 Uhr. Und ja, man entscheidet, dass das zu lange her ist für eine erfolgreiche Suche eben. Zumal, wie gesagt, viele Haie in diesem Gewässer sind. Man kehrt jetzt dann doch wieder um, fährt weiter Richtung England, gibt aber einen Funkspruch an andere Schiffe ab, dass die doch bitte die Augen aufhalten sollen.
Ja.
Allerdings ohne sich da große Hoffnung zu machen.
Ja, also ich glaube, mitten in der Nacht dann irgendwie ins Wasser zu stürzen und wie du schon sagtest, Haie sind da schwer unterwegs, die sind ja auch nachtaktiv, um zu jagen, also da hat man wirklich keine Schnitte eigentlich.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie da die Wettergegebenheiten waren, aber wir sind im Oktober, frühe Morgenstunden, ja. Da ist wahrscheinlich jetzt auch die Weitsicht nicht so gegeben. Ne? Ja, schwierig.
Mhm. Auf jeden Fall. Lass uns mal ganz kurz die Fakten nochmal sortieren, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es viele Infos waren. Also,
sortier mal.
Die waren Essen mit Hawkwood und Bray.
Die Namen spielen im Prinzip gar keine Rolle.
Also mit den beiden Herren, um 0.30 Uhr dann zu Bett gebracht, um 3 Uhr gab es den Alarm.
Genau.
Dort stand Camp.
C-A-M-B.
Habe ich so richtig geschrieben?
Cool.
Ja. Fred Steer, der Nacht-Steward, macht die Tür auf, weil dieser Alarm dauerleuchtet. Ja, und Camp schiebt die Tür quasi wieder zu. Das heißt, er wird offensichtlich erkannt. Es ist nicht nur irgendeine dunkle Gestalt, es ist Camp, der wiederum eigentlich mal den Ball flach halten sollte, weil der hier und da schon mal gerne eine Affäre hatte. Okay, und dann um 7 Uhr morgens kommt Eileen Field. Das Zimmer ist leer, es gibt diese Flecken auf dem Bett. Das Bullaugenfenster ist offen.
Es ist sehr unordentlich.
Super unordentlich und sie wird, Eileen Gibson wird vermisst.
Ja. Genau.
Okay.
Am nächsten Tag geschehen jetzt zwei Dinge. Camp widerruft schriftlich seine Aussage, lässt dem Kapitän so einen Brief überbringen, wo er seine Aussage widerruft. Er sagt jetzt, dass er erst um 2 Uhr in seine Kabine gegangen ist, denn ihm ist mittlerweile, glaube ich, aufgefallen, dass er einen Mitbewohner hat und dass dann irgendwie überprüfbar ist, wann er in die Kabine gekommen ist und dass er nicht um 1 Uhr schon geschlafen hat. Und die will er dann um 5.45 Uhr wieder verlassen haben. Dann geht er zur Untersuchung zum Schiffsarzt und dieser stellt Kratz... Wow!
Das ist jetzt so ein Titanic-Feeling, weißt du?
Wenn du auf einer Tür davon treibst, ja, dann hast du hoffentlich Platz für mich.
Also, ja, das auf jeden Fall. Frauen und Kinder zuerst. Aber sollte irgendwo hier ein Eisberg rumstehen, ich renne auf jeden Fall, dann springe ich auch. Ich glaube, das schaffe ich bis dahin.
Diese Untersuchung im Schiffsarzt fördert also jetzt zutage, dass Camp diverse Kratzer und Abschürfungen hat, vor allem an der Schulter, am Handgelenk. Und er sagt, ja, die hat er sich selbst zugeführt. Ihm war nachts heiß und er hat sich gekratzt in dieser Hitze und dadurch hat er sich dann etwas stark gekratzt und dadurch sind diese Abschürfungen entstanden. Er hat aber auch ganz feine, lange Kratzer so am rückseitigen Hals und am Handgelenk, die dem Bericht nach aussehen wie so Katzenkratzer.
Ja.
Und auch da sagt er, ja, die habe ich mir selbst. Ich hatte ein zu hartes Handtuch und irgendwie...
Kennt man.
Ja, kennt man. Also, ja. Wer hatte nicht schon harte Kratzer wegen harter Handtücher?
Ja.
Der Schiffsarzt vermerkt das erstmal so, der vermerkt aber später noch was anderes, dazu kommen wir dann gleich.
Ja.
Es ist mittlerweile der 24.10. Das Schiff geht an der Isle of Wight vor England vor Anker und nimmt nun Polizisten an Bord von Scotland Yard.
Ja.
Die beginnen relativ schnell mit den Untersuchungen. Die durchsuchen die Kabine, die ackern von irgendwie 1 Uhr nachts bis 5.30 Uhr durch. Also die Untersuchung ist dann direkt unverzüglich nachts angelaufen. Und um 5.30 Uhr packen die sich erstmal Camp und fahren den auf die Wache, lassen den dann da 12 Stunden warten, um den so ein bisschen weich zu kochen, bevor sie ihn verhören wollen und machen halt erstmal am Schiff weiter mit ihren Aufgaben.
Weißt du, wie man das nennt? Bootcamp.
Bootcamp. Ja, das ist auf jeden Fall...
Okay, der war schlecht.
Ja. 20 Jahre ertrage ich das jetzt schon. Ja, das Nein, fahren dann zurück zum Schiff und sprechen mit dem Schiffsarzt und der hat mittlerweile die Ergänzung vorgenommen, dass diese Wunden, diese Kratzer, die Camp hat, Abwehrverletzungen sein könnten. Und zwar ganz spezifisch steht in seinem Bericht, Abwehrverletzungen, die entstanden sein könnten, während jemand stranguliert wurde.
Okay.
Das ist ja schon auch extrem spezifisch. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall.
Die Polizisten lassen also Camp, wie gesagt, 12 Stunden warten, bevor sie dann anfangen, ihn zu befragen. Das ist natürlich auch eine fiese Situation, da bist du ja schon komplett entnervt, wenn dieses Verhör überhaupt beginnt. Ne?
Aber ist und ja halt einfach auch eine Methode, ne?
Muss ja, natürlich sagen. Ist das eine Methode, also das ist, aber die Frage ist ja so, was bei verschiedenen Verhörmethoden frage ich mich immer, wie hoch ist der Wahrheitsgehalt dessen, was du rausbekommst?
Ja, die Frage ist ja, ob sie die Wahrheit wissen wollen.
Ja.
Das ist ja, also ich habe jetzt den Film der Mauretania gesehen, kennst du?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne natürlich
die Geschichte. Super interessante Geschichte, ne? Also das ist halt letztendlich ein Typ, der
in Guantanamo
15, 16 Jahre oder sowas saß und die Verhörmethoden, ich meine, man weiß das, man hat das alles gehört, Waterboarding, also es ist wirklich unglaublich unmenschlich, was da alles passiert ist. Aber warum haben sie das gemacht? Weil sie eine Antwort haben wollten und die wussten, welche Antwort sie haben wollten.
Ja, und es gibt super viele Untersuchungen, soziologische Untersuchungen, die einfach darauf hindeuten, dass Antworten, die du unter Folter bekommst, einfach nicht das Papier wert sind, auf den sie geschrieben sind.
Das so sieht es nämlich aus,
genau. Wenn der richtige Folterknecht irgendwie bei dir oder bei mir zu Werke geht, dann gestehen wir auch, dass wir Kennedy erschossen haben. Das ist einfach Unsinn. Aber auch das ist nicht unser Thema heute. Wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen zurück zu James Camp, der mittlerweile eben 12 Stunden auf dieser Polizeiwache sitzt und jetzt einfach bestreitet, dass er nachts in der Kabine von Eileen Gibson war. Also der hat da nichts zu suchen gehabt, der war auch nicht da. Ein neuer Polizist, der jetzt eingeschaltet wird, ein DCI Gibbons, der konfrontiert Camp jetzt mit angeblichen Beweisen. Der sagt, es gab Beweise für seine Anwesenheit in der Kabine und es gab auch Beweise dafür, dass er sie ermordet hat.
Okay.
Die gab es natürlich nicht. Ne? Das jetzt aber
er hat das mal behauptet, um zu gucken, wie er reagiert.
Camp antwortet wörtlich, bedeutet das, dass ich sie umgebracht habe und werde ich wegen Mordes beschuldigt? Und Gibbons sagt, dass das auf die Aussage ankommt, die er jetzt liefert. Also wenn er jetzt was Brauchbares liefert, dann geht es vielleicht um Totschlag.
Ja.
Aber wenn er weiterhin die Fresse hält, dann geht es auf jeden Fall um Mord. Und damals wurde in England noch die Todesstrafe verhängt und vollstreckt durch Erhängen. Also auch eine Sache, die man jetzt nicht so gerne irgendwie machen möchte. Und so gibt dann Camp irgendwie Folgendes zu Protokoll. Er sagt, es gab ein Treffen mit Eileen Gibson nachts um eins. Die hatten schon vorher angebandelt. Die waren in der Kabine oder er hat sie, wollte sie in der Kabine treffen, die war aber leer, dann hat er bis 2 Uhr auf dem Deck geraucht, um die Zeit zu überbrücken. Dann ist er zurückgekommen, hat sie in der Kabine angetroffen, man hat sich kurz unterhalten, hat dann Zärtlichkeiten ausgetauscht. Auf einmal hat sie gezuckt, hat blutigen Schaum vor dem Mund bekommen und ist tot zusammengebrochen.
Okay.
Er findet weder Puls noch Herzschlag und die Versuche, sie wiederzubeleben, die scheitern. Und auf einmal taucht Stier auf. Er weiß nicht, wer den Schalter gedrückt hat. Also er war ja mit dem Liebesspiel beschäftigt und dann ist sie gestorben. Der Schalter muss sich selbst betätigt haben, keine Ahnung. Auf einmal taucht Stier auf und er hat Panik und er tut das, was jeder vernünftige Mensch in dieser Situation tun würde. Er öffnet das Bullauge und schmeißt die Alte raus. Von der er sicher ist, dass sie tot ist. Also er ist sich sicher, dass da eine Leiche ist.
Ja.
Und er befürchtet einfach, dass es Probleme geben könnte, wenn er in einer First-Class-Kabine mit einer toten Frau angetroffen wird. Sieht ja auch komisch aus.
Hi.
Also, Also müssen wir gleich Pause machen?
Ja.
Dann vollenden wir das jetzt hier. Also er erzählt also, dass er sie reanimieren wollte, hat nicht funktioniert und er hat sie dann quasi entsorgt, damit er nicht in dieser Situation angetroffen wird.
Okay.
Das wie glaubwürdig oder wie realistisch
diese
das
Story ist,
da könnt ihr euch jetzt alle sagen.
Wie groß ist denn so ein Bullauge? Ich hatte nämlich vorher mich
noch gefragt. Genug.
Ja, also ja, das ist groß genug. Hätte sie theoretisch auch selbst rausklettern können, um dann in die Wellen zu stürzen?
Ja, klar.
Also Selbstmord ist nicht ausgeschlossen.
Ja. Okay, ja.
Wichtig.
Er sagt aus, das wird noch wichtig, dass er die Leiche in ihrem gelben Bademantel entsorgt hat. Also sie war unter diesem gelben Bademantel nackt und er hat einfach nur diesen gelben Bademantel zugemacht und hat sie rausgeworfen, um eben da nicht kompromittiert zu werden. So, jetzt gehen wir in die Pause. Ihr nehmt dieses Szenario einfach mal mit.
Das war ja beim letzten Mal auch schon so. Im Heimhof-Theater habe ich mich auch irgendwie auf mich warten lassen.
Und dann gucken, ob du vielleicht durch irgendein Bullauge gefallen bist oder so.
Man weiß, ich finde es einfach geil, Fabian. Also ich wollte kurz rausspringen, aber habe ich gedacht, mache ich nicht.
Was?
Ich finde es einfach mega. Ganz kurz nochmal. Also ein Dankeschön, Leute, dass ihr hier seid, ehrlich. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und
Ja, also wenn man so sehen, es gibt hier so ein paar, ne, also das ist wirklich eine Podcast-Family, die wir schon so oft gesehen haben, ja, die immer wieder da sind, und das ist einfach der Wahnsinn.
Ich wollte gerade dasselbe sagen, es gibt ja wirklich Leute, die waren jetzt bei allen unseren drei Live-Veranstaltungen, das ist nicht so schwer, weil ja drei Sachen gewesen sein, aber also es ist für uns total cool, überhaupt live sein zu dürfen und ein Publikum haben zu dürfen, und ja, ihr seid wirklich wie so eine kleine Familie, und manche Leute, die kennt man halt so vom Schreiben über Instagram, die sind sehr aktiv, und endlich hat man mal so Live-Gesichter, und ja, ich bin immer so ein bisschen, weiß nicht, ich kann das manchmal nicht so richtig fassen, aber auf jeden Fall auch von mir danke, dass ihr alle da seid. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Ich habe den ersten Teil quasi so gemacht, als ob wir 3 Stunden Zeit hätten, aber wir müssen jetzt...
Fabian, du bist auch selber schuld, wenn du immer abschweifen musst, ne?
Ja, ich das
ist grauenhaft. Wie oft sage ich dir, bleib mal hier bei der Sache?
Ja, quasi dauernd.
Ja.
Wir springen also direkt in den 25.10.1947, und ja, da wird jetzt also Anklage gegen James Cam wegen Mordes erhoben.
Okay.
Also die Polizei hat ihm diese Geschichte nicht geglaubt, dass sie da einen Anfall hatte und irgendwie tot umgefallen ist, sondern die gehen davon aus, er hat sie ermordet, natürlich auch, weil der Arzt geschrieben hat, dass diese Spuren Abwehrverletzungen sein könnten. Die Presse schreibt auch schon relativ spekulativ, also die verurteilen ihn quasi auch schon vor. Mhm. Und ja, es gibt dann eine Bitte der Polizei an diese ganzen westafrikanischen Staaten, die Küstenwachen dieser Staaten, die, wenn eine unbekannte weibliche Leiche angeschleppt wird, die so auf die Beschreibung passt, 1,62, gut gebaut, rundes Gesicht, gerade Zähne, gelber Pyjama, gelber Bademantel, so, dann sollen die bitte Bescheid sagen.
Ich wollte mal ganz kurz noch sagen, da sind wir vorhin rausgegangen, die Sache mit dem gelben Pyjama muss ja auch nicht wirklich sein.
Oder Bademantel.
Sorry.
Ja, die wird noch eine Rolle spielen.
Wird noch eine Rolle. Ja. Das ist echt Agatha Christie, ne?
Das ist Agatha Christie, weil das wird noch eine Rolle spielen. Und da haben wir, in welchem Agatha Christie Roman spielt ein Bademantel eine Rolle?
Der gelbe Bademantel Teil 4.
Auch, aber noch mehr im Mord im Orient Express.
Du kennst Das Böse unter der Sonne?
Das ist cool. Lieblingsfilm.
Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Hammer. Sehr cool. Der ist super, oder? Ja, cool.
Am 18. März.
Also was ich jedenfalls sagen wollte, sorry, er musste das hier nicht ins Spiel bringen. Nee. Und das ist ja so ein interessantes Detail eigentlich für die gesamte Geschichte.
Ich weiß nicht, inwieweit das von ihm ins Spiel gebracht wurde oder ob die Polizei gesagt hat, da fehlt auch ein gelber Bademantel, was ist denn damit passiert? Also Das ist nicht ganz klar.
Okay.
Aber wenn er es ins Spiel gebracht hätte, dann wäre es natürlich vermeintliches Täterwissen, ne? Und dann würde das in seine Richtung deuten, auf jeden Fall. Am 18. März 1948 beginnt dann der Prozess in der Great Winchester Hall, und das ist komplett überlaufen. Da herrscht landesweites Interesse, weil das eben diesen Krimi-Charakter hat und die Leute fühlen sich fasziniert von diesem Fall. Ne? So eine junge, hübsche Schauspielerin verschwindet, Casanova, Stewart ist da verwickelt und so. Das ist ja Stoff, aus dem Filme sind, und da
auf jeden Fall
wollen eben viele Leute teilhaben an dieser Verhandlung. Einigkeit in diesem intensiv geführten Prozess herrscht eigentlich nur in wenigen Punkten. Eigentlich nur in den Punkten, beide waren in der fraglichen Nacht in der Kabine, vermutlich gegen 3 Uhr, und die Eileen Gibson ist übers Bullauge entsorgt worden. Das sind so die einzigen Punkte, wo Anklage und Verteidigung im Prinzip d'accord sind. Mhm. In anderen Punkten wird gestritten. Die Anklage stellt es eben so dar, dass Annäherungsversuche ihrerseits nicht gewünscht waren, dass sie sich in ihrer Kabine quasi aufgehalten hat, die wurde ungefragt betreten von James Cam. Es gab einen Streit, es gab eine Strangulation und sie ist dann durchs Bullauge über Bord gegangen.
Ja.
Und da ist dann auch so ein bisschen die Frage, warum hätte er das tun sollen? Er hätte ja auch die Leiche liegen lassen können. Es wäre ja nicht unbedingt mit ihm jetzt in Verbindung gebracht worden. Ne? Also, obwohl vielleicht aufgrund seines Rufes dann eventuell doch. Also, vielleicht wollte er da einfach vorbeugen und vielleicht konnte er diese Geschichte nicht erzählen, dass sie beim Liebesspiel einfach einen Anfall hatte, weil die Leiche irgendwelche Spuren, Verletzungen aufgewiesen hätte, und deswegen musste er sie auf jeden Fall entsorgen. Also das ist ja auch eine Frage, warum schmeißt er sie überhaupt raus? Ne? Mhm.
Auf jeden Fall.
Die Anklage zeichnet jetzt das Bild einer sexuell unerfahrenen jungen Frau, die eher zurückhaltend gegenüber Männern ist und sehr, sehr brav. Auch ihre Mutter, die aus Südafrika angereist ist, zeichnet dieses Bild. Also die hat nie Kontakt zu Männern gehabt, niemals einen Freund und immer total brav, und das kann alles nicht sein, was James Cam erzählt. Allerdings widerlegen Aussagen von ihren Freunden und auch von ihrem Hausarzt das. Das lässt den Schluss zu, dass sie sexuell recht aktiv war, aber sehr naiv im Hinblick auf Verhütungen. Also sehr, sehr, sehr sorglos.
Ja. Aber warum spielt das alles eine Rolle?
Dazu komme ich jetzt gleich.
Okay.
Und mehrere Leute wussten auch von ihr, dass sie eben aktuell vermutlich schwanger war.
Ja.
Und es wurden auch Verhütungsmittel in ihrer Kabine gefunden, die dann eben dafür sprechen, dass sie eben nicht so den Kontakt zu Männern gemieden hat.
Ja, okay.
Und jetzt kommen wir wieder zu diesem etwas althergebrachten Rollenverständnis und überhaupt Moralbild, weil die Anklage natürlich so ein bisschen das Bild zeichnet, okay, die hatte nie was mit Männern, also kann sie auch nichts mit James Cam gehabt haben,
ja.
Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Also auch wenn du das dein Leben lang nicht gefühlt hast und hast keinen kennengelernt, den du nicht ranlassen wolltest, warum dann nicht in diesem Moment? Ne?
Absolut. Und davon abgesehen, hättest du ja auch erzwungen gewesen sein
können. Ja, und die Verteidigung zeichnet eben das Bild, sie war sexuell sehr umtriebig, deswegen muss es stimmen, was er sagt, was ja auch Schwachsinn ist, denn auch wenn du gerne Sex hast und auch gerne wechselnde Partner, heißt ja nicht, dass du jeden ranlässt. Ne?
Ja.
Aber dieses Bild wurde eben gezeichnet, weil das eben diese Moralvorstellung zur damaligen Zeit war, eine Frau, die sich überhaupt auf Männer einlässt, die, klar, lässt die jeden ran. Ne? So,
ja,
also
ja,
nicht meine Worte, wie gesagt, sondern das einfach gängige damalige Moralvorstellung.
Mhm.
Daher ist so ein bisschen fragwürdig, diese Taktiken von beiden Seiten eigentlich, so aus heutiger Sicht. Ne? Also
ja.
diese Charakterzeichnung, die nimmt aber einfach den Großteil des Prozesses ein. Also der Großteil des Prozesses dreht sich wirklich darum, wie sie zu Männern gestanden hat.
Was für ein Käse.
Ja,
es ist... Oder? Also das ist doch totaler Schwachsinn. Es geht doch jetzt hier darum, wer der Mörder ist und wie er bestraft werden soll.
Ganz genau, ja.
Ärgert mich schon wieder.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr weird. Ja.
Ja.
Die Verteidigung führt aber noch einen anderen Punkt an, der James Camp entlasten soll. Die sagen nämlich, dass neben diesem gelben Bademantel auch ein schwarzer Pyjama fehlt. Und sie hat halt immer diesen Pyjama unter dem Bademantel getragen. Das hatte die Stewardess schon öfter gesehen. Und sie sagen, wenn jetzt dieser schwarze Pyjama fehlt, dann kann Camps Version nicht stimmen. Dann war sie unter ihrem Bademantel nicht nackt, dann war sie vermutlich angezogen,
ja.
Hatte den Pyjama drüber, dann kann kein Sex stattgefunden haben zwischen den beiden, weil er hat nicht gesehen, was unter dem Bademantel war und dann stimmt diese ganze Geschichte einfach nicht. Also dann ist sie zwar vielleicht durchs Bullauge entsorgt worden, aber nicht so, wie er es erzählt hat.
Ja. Kann ich auch nicht nachvollziehen.
Behalt das im Hinterkopf, auf jeden Fall, es fehlt ein schwarzer Pyjama.
Okay.
Und der wird jetzt so ein bisschen so zum Spielball irgendwie der Verteidigung, die halt sagt, ja, aber der fehlt ja auch, ist ja dann nachweislich, dass seine Geschichte nicht stimmen kann.
Okay.
Und ja, keine Ahnung, hätte er das dann irgendwie mitbekommen müssen, dass sie, also wenn sie Sex gehabt hätten, hätte er sehen müssen, dass sie einen Pyjama trägt. Ne? Dann ist halt die Frage, wer hat geklingelt, warum wurde doppelt geklingelt, war das ein Hilferuf von ihr? Wie konnte er das nicht merken? Warum konnte er es nicht revidieren? Woher stammen die Kratzer? Das ist ja auch alles noch nicht geklärt. Und was ist dann letzten Endes die Todesursache?
Ja.
Das ist halt alles schwer, wenn du einen Prozess führst mit einem vermeintlichen Mord, aber du hast keine Leiche. Ne? Das ist immer wieder eine große Problematik. Auch hier versuchen Anklage und Verteidigung jetzt so diverse Bilder aufzubauen. Die Anklage sagt, Eileen Gibson war eine fitte junge Frau. Das kann nicht sein, dass die einen Anfall hatte beim Liebesspiel und dass sie dann entsorgt wurde. Es muss also eine Zudringlichkeit gegeben haben und sie wurde gewürgt oder sonst irgendwas und entsorgt. Entsorgt ist auch ein hartes Wort, ich entschuldige mich dafür.
Hm. Aber wir verstehen das, das ist okay.
Die Realität ist aber, was die Verteidigung aufzeigen kann, dass sie immer wieder unter Schwindel- und Ohnmachtsanfällen gelitten hat.
Ja.
Das zeigt ihre Armeeakte, das ist da schon bei der Armee immer wieder vorgekommen. Und Lungen- und Herzprobleme vermutet wurden. Also durchaus eine Kombination, die vielleicht so ein Anfallsszenario doch etwas wahrscheinlicher machen.
Hm.
Allerdings wurden in ihrer Kabine keine Blutspuren gefunden, obwohl James Camp ja ausgesagt hat, sie hatte blutigen Schaum vor dem Mund beim Zusammenbrechen. Da ist jetzt auch wieder die Frage, 1947, wie gut sind da die Untersuchungsmöglichkeiten gewesen von so einer kriminaltechnischen Untersuchung?
Hm.
Aber du siehst, es gibt so einige Widersprüche.
Hm.
Am 22. März schickt der Richter dann die Jury in die Beratung. Also er hat alle Fakten zusammengetragen, alle Zeugen sind gehört worden.
Sehr kurze Zeit, ne? 4 Tage. Aber
ja,
es gibt auch nicht so viele Fakten einfach.
Es gibt auch einfach nicht so viele Fakten, genau.
Ja.
Und eigentlich sollte der Richter jetzt relativ neutral seine Empfehlung formulieren an die Jury. Er tut das aber sehr parteiisch. Also ich habe jetzt keine Presseberichte gefunden, aber es wird immer wieder berichtet, dass er quasi sehr parteiisch die Jury schon darauf hingewiesen hat, dass er wohl eindeutig Camp der Täter ist, was eigentlich seine Kompetenz überschreitet in dem Moment. Und so kommt die Jury nach 45 Minuten zu einem Urteil, was super kurz ist. Also du hast ja eigentlich eine Beratungsphase, 9 Leute müssen sich einig werden. Dann muss man erstmal gucken, wer hat welche Position. Man diskutiert, aber die werden sich nach 45 Minuten einig. Schuldig des Mordes, Todesstrafe. Dieser entgeht James Camp allerdings, weil da der allgemeine Zeitgeist in England zu der Zeit ist, dass die Todesstrafe abgeschafft werden soll. Und so wird sie dann in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Letzten Endes sitzt er bis 1978 im Gefängnis.
Und ist da wahrscheinlich verstorben.
Stirbt dann 1979 am Herzinfarkt, ein Jahr nach seiner Entlassung. Also hat er nicht viel von der Freiheit gehabt.
War er es denn jetzt?
Das ist jetzt die Frage, denn wir kommen jetzt zu einigen Entwicklungen, die sich nach dem Prozess abgespielt haben. Es gibt ein Gerücht nach dem Prozess. Das Gerücht besagt, dass ein schwarzer Pyjama, nämlich der des Opfers, in der ersten Klasse bei einem männlichen Schiffspassagier gefunden wurde. Und wir erinnern uns, der hat gefehlt. Das wurde dann so ein bisschen angezweifelt, so warum fehlt dieser Pyjama, wenn dann der Bademantel weg ist. Also
ja.
So. Im Mai 1948 meldet sich ein junger Buchhalter bei der Polizei und sagt, er hätte in einem Pub, ganz zufällig bei ein paar Bier, ist er ins Gespräch gekommen mit einem Reporter von der BBC.
Ja.
Und dieser Reporter hat ihm erzählt, also die haben dann auch über Todesstrafe, Mord gesprochen, weil der war Kriminalreporter, dieser Mensch. Mhm. Und der hatte auch über diesen Bullaugenmord berichtet, so nannte die Presse das damals.
Ja.
Und der erzählt diesem jungen Buchhalter, dass er einen Zahnarzt kennt, der im Besitz dieses schwarzen Pyjamas ist. Mhm. Und dass er, dieser Reporter, hat diesen Pyjama bei seinem Zahnarzt gesehen und der hat damit angegeben, dass er den von Eileen Gibson auf dem Schiff bekommen hat. Die waren zusammen auf der ersten Klasse. Er hatte Sex mit ihr und er hat dann diesen Pyjama behalten. Wie so eine Trophäe.
Okay. Warum sollte der Zahnarzt das rumerzählen?
Weil er wahrscheinlich wusste, dass er mit einem Kriminalreporter spricht und er hat dann gesagt, so, ey, ich habe hier ein das ist voll krass, die gestorben ist. Ich habe hier mit der was gehabt und ich habe hier den schwarzen, ich weiß es doch auch nicht, Mann.
Nein, aber aber damit, das heißt, er brüstet sich damit, dass er irgendwann mal mit dir Sex hatte, aber vor dem Abend.
Exakt. Also, aber
es gibt also jetzt einen Grund, warum dieser schwarze Pyjama fehlt.
Genau, aber er hatte auf jeden Fall Sex mit ihr vor diesem Abend, aber noch auf dieser Kreuzfahrt, wo sie verschwunden ist, was ja schon auch ja, ein komischer Kontext ist, ne?
Ja, aber wichtig trotzdem jetzt für die Ermittlungsarbeiten, dass wir im Prinzip wissen, okay, das ist jetzt nichts irgendwie ein Beweismittel, was tatsächlich gefehlt hat.
Nee, aber
oder
da hätte man jetzt
nicht hätte da sein müssen.
Da hätte man jetzt zumindest irgendwie den Verbleib dieses Pyjamas finden können.
Ja.
Und da hätte man als Polizei vielleicht auch mal diesen Zahnarzt befragen können, wie genau dieser Abend gelaufen ist, wo dann der Pyjama bei ihm geblieben ist, weil es hätte ja auch sein können, dass sie im Zuge dessen zu Tode gekommen ist. Stell dir vor, vielleicht er wäre übergriffig gewesen Eileen Gibson gegenüber und sie wäre dabei zu Tode gekommen und James Cam hat sich irgendwelche Hoffnungen gemacht, ist vielleicht in diese Kabine reingekommen, hat die Leiche gefunden, hat gedacht, scheiße, wenn hier eine tote Frau gefunden wird, dann mein Ruf eilt mir voraus, dann bin ich der Verdächtige und er hätte sie dann entsorgt. Das ist ja durchaus ein realistisches Szenario. Mhm, denn wir werden noch sehen, warum das ein logischer Gedanke gewesen wäre.
Ja, das finde ich aber auch.
Die Polizei forscht aber da nicht weiter nach, denen ist diese Information egal.
Wann war das nochmal mit dem Zahnarzt?
Das war im Mai 1948.
Ja, okay.
Und so wird dann irgendwie erst in den 60er Jahren durch einen Autor namens Anthony Brown verifiziert, dass wirklich ein Zahnarzt Gast dieser ersten Klasse damals war. Also es gibt da wirklich einen, den man auch namentlich benennen kann, der da gefahren
ist. Und das ist er auch.
Ja. Auf der anderen Seite gibt es eben nach dem Prozess diverse Enthüllungen über James Camp. Wir hatten gesehen, dessen Ruf ist der eines Frauenhelden, der prahlt damit, dass er auf jeder Fahrt quasi irgendwelche Frauenherzen bricht und irgendwelche Eroberungen macht. Mhm. Die Realität ist aber, dass der diese Eroberungen nicht unbedingt konsensgesteuert macht, sondern dass der eher übergriffig agiert oder beziehungsweise Grenzen von den Frauen nicht akzeptiert. Und so gibt es 3 Vorfälle, wenige Wochen vor diesem Mord an Eileen Gibson, die alle gemeldet wurden, die aber alle noch nicht quasi von der Reederei behandelt wurden.
Ja.
Aber so sind die alle dokumentiert worden und so kann man halt so ein bisschen Rückschluss darauf ziehen, was das für ein Charakter war und wie der allgemein so mit Frauen umgegangen ist. Mhm. Der erste Vorfall war im September 1947, also wirklich kurz vor dem Mord.
Ja.
Da ist eine Nanny mit ihren Herrschaften, sage ich jetzt mal, auf dem Weg von Südafrika nach London.
Auch wieder auf dem Schiff.
Auf dem Schiff.
Ja.
Und lernt da eben Camp kennen. Und der tritt mit ihr in Kontakt und weil sie halt eine Nanny ist, ist sie nicht im First-Class-Bereich untergebracht, ja, okay, sondern also so standesgemäß irgendwo in der Holzklasse und da kann er halt in Kontakt treten. Und sie ist irgendwie, sie ist jung und fühlt sich geschmeichelt, weil er offensichtlich auch ein eloquenter und charmanter Mensch ist, so an sich, und unterhält sich öfter mit ihm und er sagt ihr dann, dass es nicht gewünscht ist, dass er als Steward mit Schiffspassagieren irgendwie so Freundschaften pflegt. Mhm. Und wenn sie weiter irgendwie Gespräche führen möchten, sich austauschen möchten, dann muss das in der leeren Kabine passieren, damit sie nicht gesehen werden.
Ah, ja.
Und sie folgt ihm in diese Kabine, er hat irgendwie Getränke dabei, verschließt die Tür und versucht direkt sie zu küssen. Also verschwendet da gar keine Zeit, sie will das nicht, sie weist ihn zurück. Er befiehlt ihr, sie zu küssen, also er wird da offensichtlich sehr, sehr deutlich. Sie gehorcht nicht, in Anführungsstrichen, und er greift sie unvermittelt an, übt halt Gewalt gegen ihren Hals aus, wirkt sie nahezu bewusstlos, was ja...
Also eigentlich auch, also man, es formt sich ja hier ein Bild einer Person oder das Bild einer Person mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite dieser charmante, nette, eloquente, gut aussehende Typ und auf der anderen Seite so ein kleines Monster. So ein bisschen... Ja.
Oder einfach das Bild eines Mannes, der mit Zurückweisung nicht umgehen kann.
Ja, offensichtlich, aber es scheint mir auch eine Strategie zu sein, dass er immer das eine Gesicht zeigt, ja, sozusagen, um dann natürlich zu seinem Ziel zu kommen. Ne?
Natürlich.
Ja.
Auf jeden Fall greift er sie an, wirkt sie nahezu bewusstlos und das ist ja, wir erinnern uns daran, dass der Schiffsarzt in diesem Falle seiner Verletzung sehr spezifisch gesagt hat, das sieht wie Abwehrverletzung von einem Strangulationsvorgang aus. Ne? Ja. Also das ist ja dann auch wieder ein Muster, so Gewalt, mhm, gegen den Hals auszuüben in Kombination mit Abweisung. So,
ja, ne?
Also das macht dieses Szenario jetzt wieder wahrscheinlicher, dass Eileen Gibson vielleicht gesagt hat, naja, kein Bock auf dich und er dann einfach ausgerastet ist.
Ja.
Er lässt dann allerdings von ihr ab, kurz bevor sie bewusstlos ist und verbietet ihr, über diesen Vorfall zu sprechen. Allerdings fallen ihren Arbeitgebern ihre blutunterlaufenden Augen auf. Wir hatten schon darüber gesprochen, wenn du gewürgt wirst, dann entstehen diese Einblutungen in den Augen, diese petechialen Einblutungen, die hat sie. Und sie wird daraufhin auch vom Schiffsarzt untersucht und so findet das dann eben Eingang in die Dokumentation dieser Reise, dass sie da eben verletzt wurde. Aber sie macht keine genaue Aussage, wer es war. Mhm. Vorfall Nummer 2 spielt sich nur 3 Tage später ab. Also er hat da diesen Übergriff gestartet und nur 3 Tage später ist er gerade noch so davongekommen im Endeffekt. Ne? Er wurde nicht verraten. 3 Tage später fühlt er sich dann sicher genug, das nächste Mal einen Übergriff zu starten.
Ist es noch die gleiche Fahrt?
Es ist die gleiche Fahrt.
Okay.
Ja. Da wacht eine junge Frau in der ersten Klasse an Deck B, wo eben auch das spätere Opfer Eileen Gibson gewohnt hat, nachts auf und sie bemerkt trotz der Dunkelheit in ihrer Kabine, sie hat eine Kabine ohne Bullauge, also es gibt kein natürliches Licht, sie müsste das Licht irgendwie anmachen, mhm, die Kabine ist dunkel, aber sie bemerkt in dieser Dunkelheit, dass jemand auf ihrem Bett sitzt.
Das ist auch komplett unheimlich, ne?
Ja, also diese Person ist leise eingedrungen, scheint also einen Schlüssel zu besitzen. Drückt sie aufs Bett, drückt sie runter, legt sich auf sie, greift ihr an die Brust und versucht sie zu entkleiden. Mhm. Sie schafft es aber, die Klingel zu betätigen, eben wie auch Eileen Gibson.
Ja.
Genau. Und dann lässt der Angreifer von ihr ab. Sie merkt dann, dass es Camp ist, also weil sie ihn da als Steward kennt. Und sie hat ja diesen Steward-Ruf gedrückt, dass sie quasi bedient werden möchte. Und es ist so später Nachmittag. Und er verlässt dann die Kabine und sagt ihr dann, dass er ihr da jetzt ihren Tee bringen wird. Also quasi auf diese Bestellung reagieren. Also eiskalt.
Oh.
Eiskalt. Und das spricht ja auch wieder eine so deutliche Sprache. Kenner, ne?
Ja. Sorry. Aber es macht mich irgendwie sauer.
Ja. Der dritte Vorfall findet ebenfalls an Deck B statt. Also wieder First Class.
Wieder die gleiche Fahrt?
Wieder eine, nein, eine andere
also
Fahrt.
Dahin, okay.
Eine andere Fahrt. Aber auch da wacht eine 16-jährige Passagierin in der ersten Klasse auf, weil sie merkt, dass irgendwer auf ihrem Bett sitzt. Und auch da versucht er sie zu küssen. Sie ignoriert das, dreht ihm den Rücken zu und irgendwann geht er halt. Mhm. Und jetzt kann man natürlich auch so ein bisschen spekulieren, warum kam es bei dieser Nanny zu diesem extremen Gewaltausbruch und bei den beiden Damen an Deck B, wo er in die Zimmer eingedrungen ist, ist er dann gegangen, als er abgewehrt wurde. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, das hat sowas mit dem Stand zu tun. Weißt du, ich glaube, so eine Nanny, die hat er mit sich auf einem Stand gesehen oder vielleicht sogar unter ihm stehend. Und da hat er diese Zurückweisung nicht vertragen. Aber so First-Class-Passagiere, die stehen tendenziell über ihm, da hat er dann irgendwie
zu großen
Respekt gehabt.
Und die möglichen Auswirkungen sind doch größer und gefährlicher.
Die sind deutlich größer.
Ja. Ja.
Kann natürlich auch sein, dass er einfach davon ausgegangen ist, dass diese Nanny, die hat ihn ja in eine leere Kabine begleitet, weil er gesagt hat, so nur so können wir weiter in Kontakt sein, dass er das irgendwie, dieses Begleiten in eine leere Kabine als Zustimmung interpretiert hat. Ne? So nach dem Motto, wie gesagt, wir reden jetzt hier von Moralvorstellungen aus einer lang zurückliegenden Zeit. Und vielleicht war das damals so, dass der gedacht hat, wenn eine Frau mich in ein leeres Zimmer begleitet, dann hat die ja quasi schon zugestimmt. Ne?
Vermutlich, ne?
Ja. So war das mal offensichtlich. Ne? Ja. Es ist ja immer noch so, dass bei irgendwelchen sexuellen Übergriffen auch heute noch immer wieder die Frage aufkommt, was hat die Frau getragen? So. Und wenn man sich das vor Augen führt, 2024, dann muss man sich nicht darüber wundern, dass 1947 vielleicht der Gedanke vorgeherrscht hat, wenn eine Frau mit in die Kabine kommt, dann hat die auf jeden Fall Bock auf mich. Ne?
So. Ja. Ja, ja. Ja, aber es ist ja offensichtlich bei dem Prozess genau Thema gewesen. Ne? Genau das war ja eben der Punkt, zu sagen, wie oft hatte sie Sex, wie freizügig war sie, wie viele Liebhaber hatte sie bisher. Ne? Also es war ja ein ganz großes Thema, was da dementsprechend auch hervorgehoben und unterstrichen wurde.
Es war im Endeffekt das einzige Thema, weil wir eben eine sehr, sehr dünne Faktenlage hatten, konnte im Prinzip nur darüber spekuliert werden, welche Moralanschauung oder Vorstellung hat sie gehabt und kann man daraus irgendwas ableiten. Und das macht diesen Prozess, finde ich, auch so unbefriedigend. Mhm. Weil der sich um eine Geschichte dreht oder um irgendwelche Feststellungen dreht, die eigentlich, finde ich, für den Fall an sich überhaupt keine Relevanz besitzen.
Hat man die Leiche irgendwann mal gefunden?
Man hat sie natürlich niemals gefunden.
Nee, ne? War ja zu erwarten.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was glaubt man?
Was ich noch fragen wollte, sorry, auffällig ist, also was ist mit den anderen Personen? Was ist mit Hogwood und Bray zum Beispiel? Was ist mit dem Zahnarzt? Waren die nicht irgendwann auch mal verdächtig? Weil ich meine, es ist doch auffällig, dass die sie bis 12:30 begleitet haben und Bray sie dann noch bis an die Tür gebracht hat und kurz danach verschwindet sie.
Ich glaube, dadurch, dass man sie eine halbe Stunde später noch alleine an Deck rauchend gesehen hat,
ja,
war die Connection zu ihm nicht mehr gegeben. Weißt du, wenn sie jetzt verschwunden gewesen wäre, nachdem er sie in die Kabine gebracht hat, dann hätte man das vielleicht noch ins Spiel gebracht. Aber da sie auf jeden Fall noch mal alleine an Deck war, geraucht hat, hat man das dann eventuell einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht First-Class-Passagiere einfach auch mit Samthandschuhen angefasst hat. Ne? Dass diese Spur zu diesem Zahnarzt nicht ermittelt wurde, dass man nicht zumindest der Frage nachgegangen ist, hat der wirklich diesen schwarzen Pyjama und wie ist der in dessen Besitz gelangt? Gab es da wirklich eine Einvernehmlichkeit zwischen ihm und Eileen Gibson? Das hätte man schon ermitteln müssen, meines Erachtens nach. Das ist ein Riesenversäumnis. Und auch wenn sich hier das Bild natürlich formt, dass Camp ein riesen Dirnenspross Arschgesichtsfotzen-Arschloch ist, ne? So, keine Ahnung. Sorry. Dann hätte man trotzdem einfach mal gucken müssen, was ist bei diesem Zahnarzt zu holen, der damit prahlt, dass er diese Person erobert hat, kurz bevor sie verschwunden ist. Ne?
Und weil ich finde es einfach
allein,
auch,
allein
sorry, sorry, ganz prahlen, kurz, ist schon zum Zahnarzt, ich finde das erbärmlich, ehrlich das gesagt. Das
ist super erbärmlich.
Weißt du, wir reden hier über eine verschwundene junge Frau, vermutlich tot, davon ist dann nur ganz klar auszugehen, sie ist nicht mehr gefunden worden.
Ja.
Und dann gibt er damit an, ich hatte aber mit dir Sex, was ist denn das für ein Scheiß? Also es ist so ätzend.
Ja, das ist mehr als ätzend.
Ja.
Sehr schäbig, das ist ein gutes Wort, ja. Ja, und jetzt ist natürlich das Ganze so eine Glaubensfrage, ne? Also, was glaubt man jetzt? Glaubt man ihm? Ich meine, Camp hat vor Gericht seine Schilderungen des Abends sehr, sehr oft geändert. Und das ist irgendwie alles so ein bisschen unbeholfen. Auch so dieses, heißt das, ich habe sie ermordet, nachdem man gesagt hat, wir haben Beweise dafür. So, dass ich tatsächlich dahin tendiere, dass der insgesamt ein sehr unerfreulicher Mensch war, der unheimlich viel Dreck am Stecken hatte und Frauen gegenüber, ich will jetzt nicht wieder anfangen zu fluchen, sich verhalten hat wie eine menschliche Rektalfurche. Aber dass er in diesem Fall eher nicht der Täter war. Also so scheint mir das irgendwie.
Du glaubst also, dass wer der Täter ist?
Ich glaube, dass der seine Angewohnheit nach in dieses Zimmer gekommen ist.
Ja, das würde auf jeden Fall ins Bild passen.
Und es ist
auch dieser Modus operandi mit
genau,
diesen Kratzspuren und sowas, ne?
Ich glaube, dass er in dieses Zimmer gekommen ist. Ich glaube, dass die Kratzspuren vielleicht von einem anderen Übergriff auf eine andere Person gestammt sind.
Ja.
Ich glaube, dass er in dieses Zimmer gekommen ist, sich da auch wieder ans Bett setzen wollte, irgendwie übergriffig werden wollte, wie er es so oft gemacht hat. Mhm. Und er hat dann die Leiche gefunden. und hat, wie ich eben schon mal gesagt habe, dann einfach kombiniert, okay, das würde mir zu Lasten gelegt werden, weil ich halt diesen Ruf habe.
Ja.
Und hat die dann aus dem Fenster geworfen. Also ich glaube, der ist ein riesiges Arschloch und er hat viele Dinge falsch gemacht, aber ich glaube, in dem konkreten Fall war er es nicht.
Ja, ist auf jeden Fall möglich. Also ich finde, er ist quasi, also ich finde es quasi noch schlimmer, wenn er in dem Moment nicht mal genug Rückgrat hatte, zu sagen, hey, ich sehe hier gerade eine Leiche und Doktor, irgendwie, jemand mal bitte nachschauen, Polizei, hier sind möglicherweise Beweisspuren, die ich zerstöre in dem Moment, wenn ich die Leiche aus dem Fenster schmeiße.
Ja, aber du musst dir immer vor Augen führen, er hatte da nichts verloren. Also wie hätte er plausibel erklären sollen, dass er die Leiche überhaupt gefunden hat?
Aber was ist ihm wichtiger? Seine Perspektive, seine persönliche Perspektive oder dass dieser Fall irgendwann mal aufgeklärt wird?
Das muss jetzt jeder für sich entscheiden und da ist jetzt wieder diese Moralvorstellung nach Nietzsche. Wir können jetzt darüber diskutieren, sind wir moralische Menschen, weil wir nicht in so einer Zwickmühle stecken.
Ja, richtig.
Die Moral zeigt sich dann, wenn man in so einer Situation steckt und welche Entscheidungen trifft man. Hm. Und wenn deine wirtschaftliche Zukunft einfach davon abhängt, dass du diesen Job behältst.
Und wenn man sonst auch keine Perspektiven hat und wir exakt. Reden jetzt hier von den 1940er Jahren, ja.
Und der war, wie gesagt, relativ frisch verheiratet, hatte ein Kind, ne, so, der hatte halt auch eine Familie
viel zu ernähren. Zu verlieren.
Auch wenn der offensichtlich nicht viel Gehirnleistung daran verschwendet hat, sich an seine Familie zu erinnern, wenn er unterwegs war auf See. Ne? Aber ja, der hatte viel zu verlieren.
Also man kann ja nur hoffen, dass die Familie dadurch quasi auch mitbekommen hat, was er so für ein Doppelleben
das wird
auf See hatte. Sein. Und ja, gut.
Was denkst du? Also wie gesagt, ich habe jetzt einfach gesagt, ich finde es unwahrscheinlich, dass er es in diesem konkreten Fall war, weil da für mich einfach so ein paar Sachen nicht passen. Kann natürlich sein, dass er es doch gewesen ist. Er hat dafür gezahlt, ne, er hat die Strafe verbüßt, aber es gibt da zumindest ermittlungstechnische Verfehlungen, die ich mir anders gewünscht hätte. Was denkst du?
Tja, was denke ich? Ich bleibe dabei, dass es erstmal ungünstig für ihn ist, dass er überhaupt erst ausgesagt hat. Wir haben uns über die Verhörmethoden unterhalten. Man kann unterstellen, dass er etwas zugegeben hat und vielleicht hier so ein Bild skizziert hat, das so nicht unbedingt wirklich der Realität entsprechen musste. Ich denke, es ist durchaus logisch oder durchaus auch möglich, im Bereich des Möglichen, dass da andere Protagonisten auf dem Schiff irgendwie auch was damit zu tun hatten. Zumal sie ja offensichtlich irgendwie ins Auge gefallen ist und dass es einige Männer gab, die irgendwie Interesse an ihr hatten.
Ja. Ich meine, man darf das nicht außer Acht lassen. Er wurde 12 Stunden schmoren lassen, dann hat man ihn ein paar Stunden befragt und dann hat man ihm gesagt, wir haben Beweise.
Ja.
Und er weiß ja, dass er vor Ort war. Das war er ja nun mal. Das hat es dir ausgesagt. Ne? Da sind wir absolut sicher. Und dann hat er vielleicht gedacht, okay, wer weiß, was die eventuell haben. Wer weiß, was die gefunden haben. Ich sage einfach mal ja. Dann kann ich meine Totschlaggeschichte erzählen. Dann entgehe ich der Todesstrafe.
Ne? Ja, ja.
Wir können ja mal so ein kurzes Stimmungsbild machen. Mal Hand hoch. Wer glaubt, dass Cam der Täter war? Oder Hand unten lassen. Wer glaubt, dass es jemand anders gewesen sein könnte?
Können wir das Handmikro gerade haben, bitte? Super, vielen Dank. Also, liebe Leute, oh, das ist cool, jetzt habe ich doppelt so viel
Sound. Jetzt geht Daniel wieder rum und holt jetzt hier die O-Töne ein. Wer möchte was dazu sagen? Wer hat irgendwie
für all diejenigen, die uns schon mal live gesehen haben, wir machen gerne, also wir haben jetzt den Moment quasi, wo ihr endlich mitreden dürft und vielleicht, keine Ahnung, auch mal Ideen äußern könnt oder Vermutungen, was auch immer, oder den Fall einfach nur kommentieren könnt. Gibt es jemanden, der was sagen möchte? Ah, da hinten, super. Ich reiche das Mikrofon mal nach hinten. Nach hinten muss ich sprinten.
Boah, jetzt geht das wieder los.
Ja, ich bin's wieder. Nein, es war definitiv der ominöse Kissenmörder.
Es war natürlich der Kissenmörder.
Ja,
Darf ich ganz kurz was anmerken? Ich habe mich darüber lustig gemacht, Daniel, dass du in unserer letzten Live-Aufzeichnung gesagt hast, ein Kissen ist vielleicht eine geile Mordwaffe und ich habe dich ausgelacht dafür. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, dass Kissen eine sehr häufig verwendete Mordwaffe sind in so diesen Morden, die nicht auffallen. Also so alte Leute, die so ein Kissen ins Gesicht gedrückt bekommen und die nicht auffallen. Ich glaube, ich habe dir Unrecht getan.
Ist mein Mikrofon. Ja, mein Mikrofon. Also, Fabian.
Es ist für jetzt.
Entschuldige bitte, dass ich an dieser Stelle ganz kurz abschweifen muss. Ich habe Zeugen. Fabian hat endlich zugegeben, dass ich recht hatte. Danke, Fabian.
Ja,
mein voller Respekt.
Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn oder was.
Also ich finde ja persönlich, dass unser Herr Dick Stewart ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Ja. Aber er hat auch eine Methodik. Also wenn man vorher schon gewirkt hat, dann einen etwas spontanen Besuch in Damenzimmern macht, wo man eigentlich nicht hingehört, und da auch schon der Notknopf betätigt wurde, kann ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht mal zu viel geworden ist. Im Sinne von, er hat gedacht, er darf ran. Sie war, nee, du bist unter meinem Stand und außerdem geht das gar nicht. Er wurde wütend und hat dann halt auch einfach mal das vollendet, was er sonst immer nur angefangen hat, in freundlichen Tönen gesagt.
Das ist sehr gut möglich. Du hast einen wichtigen Punkt erwähnt, auf den wäre ich jetzt auch noch zu sprechen gekommen. Er hat ja tatsächlich nie Gewalt ausgeübt gegen Menschen, die er standesgemäß über sich gesehen hat. Das wäre Eileen Gibson ja auch gewesen. Also heißt natürlich nichts, aber ich merke das einfach mal an. Das wäre schon eine Abweichung von seinem üblichen Modus operandi gewesen.
Dann wäre aber auch die Sache, wenn dann ein anderer Steward reinkommt. Wieso wasche ich mir dann brav die Hände? Das wirkt überhaupt nicht verdächtig. Und schiebe dann so ganz ominös die Tür wieder zu. Also das sind zu viele Überraschungen auf einmal oder Zufälle. Was ich mir halt vorstellen kann bei dem Zahnarzt, der etwas behalten hat, dass das so eine eklige Art war von, ey, guck mal, ich hab was einer Toten gehört, die ich vor flachlegen durfte. Oder der liebe Herr Arzt war, okay, ich bin vom gleichen Stand, ich hüpf mal ins Zimmer rein und hol mir eine Trophäe zurück. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber momentan sieht es halt sehr, natürlich behalten manche Mörder Sachen vom Tatort, aber das ist zu, da sind für mich persönlich zu wenig Sachen. Da ist unser Stewart definitiv von
Beweis das
besser dran, ja,
finde ich. Wir wissen einfach mehr über ihn, das ist ganz klar.
Aber es wurde auch nur in seine Richtung ermittelt, also dementsprechend.
Ja, exakt.
Ich will nicht wieder rumkriechen. Ich reich direkt mal weiter. Moin.
Moin.
Erstmal habe ich noch mal eine kurze Frage, was mir noch hängen geblieben ist. Du hast jetzt von gesprochen, dass da irgendwelche Blutstropfen, weiß nicht, ob es wirklich Blutstropfen gewesen sind. Auf jeden Fall irgendetwas hat man im Zimmer vorgefunden.
Ja.
Da wurde da noch mal weiterentwickelt, ermittelt, was das jetzt gewesen ist.
Nee, man konnte das nicht identifizieren. Also das Bett war irgendwie seltsam verschmutzt.
Mhm.
Aber was genau das war, das konnte man jetzt nicht irgendwie zuordnen. Ja. Es scheint offensichtlich keine Blutflecke gewesen zu sein. Das hätte man wohl untersuchen können.
Mhm.
Aber was es genau für eine Verschmutzung dieses Bett aufgewiesen hat.
Und die nächste Frage, die bei mir noch hängen geblieben ist, du hast davon gesprochen, dass das Zimmer unordentlich gewesen ist. Hat man bei den Ermittlungen irgendwie feststellen können, dass es irgendwie nach einem Kampf aussieht oder nach Ähnlichem?
Ja, es wird halt als unordentlich oder außergewöhnlich unordentlich beschrieben, sodass man jetzt nur diese Beschreibung hat. Ob das jetzt auf ein Kampfszenario hindeutet, weiß ich nicht. Das Problem ist, dass Eileen Field, diese Stewardess für den First-Class-Bereich, bevor der Kapitän das Zimmer dann als möglichen Tatort hat absperren lassen, hat sie halt pflichtbewusst aufgeräumt, sodass man da jetzt kein generelles Bild der Situation bekommen kann.
Ich bin nämlich auch bei der Vorstellung, dass es der Stewart Camp gewesen ist, dass er dann auch zu ihr ins Zimmer gekommen ist, dass er was von ihr wollte, sie wollte nicht und er ist dann entsprechend ausgerastet, hat sie erwürgt und dann entsprechend dann entsorgt, weil, wie schon gesagt, du hast jetzt gesagt, dass mit den Tropfen, das ist jetzt unklar, was das jetzt gewesen ist, hätte ich jetzt gedacht, dass es eventuell Blut ist, aber halt diese Vorstellung, das Zimmer ist unordentlich, das ist halt so ein Indiz, dass halt das in so einer Situation halt passieren kann, wenn man jemanden erwürgt.
Natürlich.
Und vor allem, was mir halt noch hängen geblieben ist, und das wurde auch gerade gesagt, dass er halt als das andere Steward Steer reingekommen ist, dass sich Camp dann die Hände gewaschen hat. Warum sollte man das machen, wenn man einfach jemanden, der einen Anfall hatte, vorfindet? Da müsste man ja wirklich, jetzt einfach eine ganz krasse Vorstellung, die Person ja so dermaßen betatschen, dass man dann gezwungen ist, die Hände zu waschen. Das macht also man normalerweise, wenn man sich halt beim Erwürgen bzw. wenn jemand umbringen, sich dann die Hände im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig gemacht hat.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich komme in ein Zimmer, ich finde da jemanden leblos liegen und ich versuche, die Person wiederzubeleben und stelle dann fest, die ist tot, dann finde ich das keine abwegige Reaktion, sich dann die Hände zu waschen, weil man das vielleicht irgendwie strange findet, eine Leiche berührt zu haben. Es ist zumindest vorstellbar. Aber du hast schon recht, dass es dafür spricht, dass da vielleicht irgendwie er sich die Hände schmutzig gemacht hat, ja.
Und weil er halt jetzt auch schon vorher in der Form aufgefallen ist, dass er sich so an Frauen herangemacht hat, macht es ihn aus meiner Sicht halt eindeutig schuldig, dass das er
das Vorgehen würde zu ihm passen.
Ja. Ja. Ja.
Jo, danke schön euch beiden. Gibt es noch jemanden, der etwas dazu sagen möchte, eine Idee hat? Da hinten vielleicht? Ich sehe das so schlecht von hier aus.
Da ist dieser abgefahrene Flakbunker, der irgendwie bepflanzt wurde. Ich finde das ein unfassbares,
geiles Ding. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Warte, ich sehe so. Gibt es hier noch jemanden, der was sagen möchte? Nee, okay. Doch, hier vorne. Okay.
Ja, was mir zu kurz bei anderen Leuten noch kommt, ist zum Beispiel das Motiv. Also wer sollte sonst noch ein Motiv gehabt haben, diese Frau umzubringen?
Ja, also in meiner Welt oder in meinem Kopf ist ja so, dass, wie gesagt, die Leiche da von ihm aufgefunden wurde, als er mal wieder in fremde Zimmer spazieren wollte. Und das könnte ja sehr gut dieser Zahnarzt gewesen sein, der vielleicht auch auf ein Techtelmechtel gehofft hat und dann übergriffig wurde, als es keins gab. Also dieses Verhalten hat ja James Cameron nicht exklusiv. Es gibt ja immer Männer, die so handeln. Ne? Und warum soll da nicht auch einer unter den Passagieren gewesen sein? Also
naja, genau. Also klar. Wollte ich nur nochmal anmerken, dass das ansonsten diese Motivsache sonst bei den anderen nur rein spekulativ wäre, weil wir halt zu wenig von denen kennen. Dann wäre es ja wirklich ein absolut unbekannter Täter gewesen. Ich bin auch eher bei dem Stuart, also von daher sind wir uns da einig.
Da stehe ich ganz allein mit meiner Vermutung hier. Okay. Ja gut, aber ich neige ja auch dazu immer, ich will mehr Mystery haben, als es eigentlich so ein Fall hergibt, deswegen will ich, dass es jemand anders war, keine Ahnung.
Da kommt noch eine Meldung.
Ja, dann
ich gebe dir unauffällig gerne das Mikrofon.
Ja, die Frage ist ja, was ich noch unbeantwortet sehe, ist, während seiner doch lang andauernden Haft, hat er irgendwas versucht?
Bis zum Lebensende immer abgestritten. Immer. Also er hat mehrfach versucht, irgendwie frühzeitig entlassen zu werden. Das ist immer wieder gescheitert. Man hat das quasi immer damit begründet, dass er immerhin froh und dankbar sein soll, dass er der Todesstrafe entgangen ist. Und dann mit irgendwie, ja, wie gesagt, 1978 ist er dann halt vorzeitig entlassen worden, ein Jahr bevor er gestorben ist. Da war er schon krank, da hat man ihm dann so, komm, hast noch ein paar Monate in Freiheit. Aber er hat das halt bis zum Ende mal abgestritten. Also das ist auch immer so ein, ja, kann man jetzt auch sehen, wie man möchte. Ne?
Ja, gut, bin ich jetzt bei dir dann. Ja, alles klar.
Möchte noch jemand was sagen? Nee, okay. Doch eine Frage? Oh, ich sehe das so, da hinten, sorry. Ich sehe das nicht so gut von hier aus. Achtung, Stolpergefahr.
Wir diskutieren hier gerade so ein bisschen, was mit den Kratzspuren ist, wenn die nicht von dem Mord kommen. Wo hat er sich die dann zugeholt? Hat er eine andere Frau vergewaltigt
vielleicht
oder beglückt? Wirklich, oder, ne?
Vielleicht war es ja wirklich das raue Handtuch. Nee,
ja, klar, das Handtuch mit den Dornen, mit den eingebauten, ja. Habe ich auch zu Hause, damit mein Rücken immer so aussieht,
das
logisch.
Das kennt man ja, das Dornenhandtuch. Nee, das ist so wie der Kissenmann wahrscheinlich. Nee, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er da wirklich kurz zuvor irgendeinen anderen Übergriff gestartet hat, der eben nicht gemeldet wurde und dabei eben diese Abwehrverletzungen entstanden sind.
Aber warum sagt er das denn nicht? Warum sagt er dann nicht, nee, ich habe die nicht umgebracht, das kann gar nicht dabei passiert sein. Weil Vergewaltigung macht dir weniger als ein Mord, ist doch so.
Ja, aber vielleicht hat er das einfach nicht so gesehen. Vielleicht hat er gedacht, wenn er noch einen Übergriff gegen eine Frau zugibt, dann schaufelt er sich sein Grab noch tiefer, weil dieses Bild von ihm einfach dadurch noch schäbiger und arschgesichtiger wird. Ne?
Findest du wirklich, dass Mord dich weniger arschgesichtiger macht als eine Vergewaltigung? Also es ist beides arschgesichtig, oder?
Ja, ich bin nicht James Cam. Ich kann jetzt nur sagen, was ich denke, aber oder was oder ich versuche mich in ihn reinzuversetzen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, gute Punkte. Hier vorne noch. Okay, wartet. Oh, könnt ihr das Mikrofon einmal durchreichen?
Faul ist er. Jetzt geht er noch nicht mal außen rum hier.
Hi, ja, eigentlich kann es nur gewesen sein, weil sie muss ja noch gelebt haben, um die Knöpfe für Stuart und Stewardess gedrückt zu haben.
Muss nicht.
Soll er das selber gemacht
ja,
haben?
Ja, vielleicht. Vielleicht kam er rein, hat da die gesehen. Erster Impuls war, fuck, Hilfe, zack, Knöpfe gedrückt, Wiederbelebungsversuche, ist tot. Dann ist ihm klar geworden, wenn ich hier gefunden werde, ist Kacke. Leiche raus, Hände waschen, vergessen, dass er die Knöpfe gedrückt hat. Also es kann schon sein, ne? Aber,
ja, aber wenn ich dann jemanden wiederbelebe oder das versuche, dann denke, oh, er ist tot, schmeiße ich ihn mal besser aus dem Bullauge.
Was total logisch ist.
natürlich, mir dann die Hände wasche und dann kommt erst einer rein, dann ist aber eine scheiß erste Klasse.
Ja.
Also, wenn der Stand ja wirklich so hoch war, dass da so ein High-Level gewesen ist, dass die Leute bedient worden sind, hofiert worden sind, dann wartet man nicht so lange auf Hilfe, zumal ja gesehen worden ist, dass ein Doppelknopf gedrückt wurde.
Das stimmt. Er wusste natürlich, dass der nachts diese Steward-Situation ein bisschen anders ist als tagsüber. Also dieser Nacht-Steward-Steer, der hat auf einem anderen Deck geschlafen. Also die Nachtbereitschaft war auf einem anderen Deck als die First Class. Das heißt, der wusste, es wird eine gewisse Zeit dauern, bis die Person hier ist. Ne? Also er musste erstmal quasi wach werden von der Klingel, dann das Deck wechseln, dann rausfinden, welches Zimmer das war. Also da ein paar Minuten hatte man da schon gewonnen quasi. Aber du hast natürlich insgesamt recht, dass wahrscheinlicher natürlich das Szenario ist, dass sie während so einem Übergriff...
Und er hätte dann ja auch den Alarm, die Klingel, was auch immer, wie du gesagt hast, deaktivieren können.
Genau,
ja. Weil er konnte das ja.
Ja, es sei denn, er hätte in seiner Panik wieder vergessen, dass er geklingelt hat. Aber ich konstruiere, deine Version ist natürlich logischer, richtig. Ganz klar.
Die Frage, die sich mir immer noch stellt, wer nimmt Verhütungsmittel mit, wenn er schwanger ist?
Ja, wie gesagt.
Weil in diesen Jahren hat man noch nicht über irgendwelche Verhütungsmittel zur Vermeidung von Geschlechtskrankheiten nachgedacht.
Genau. Ja, wie gesagt, sie wurde von ihren Freunden und auch von ihrem Arzt als sexuell relativ naiv beschrieben. Und ich weiß nicht, was, vielleicht hat sie einfach gedacht, ja, vielleicht wusste sie nicht, dass wenn ein Kasper in der Trommel ist, da kein zweiter dazukommen kann. Ich weiß es nicht.
Okay.
Guck mal, hier hinten ist noch eine Meldung. Ups. Hier auch noch? Okay, wartet.
Ich hatte noch mal eine Frage. Und zwar ist Gerne. Ihrem Gesundheitszustand vor dem Mord noch ein bisschen was Näheres bekannt? Weil er hat ja ausgesagt, dass sie gestorben ist, beziehungsweise dass sie ja Schaum vor dem Mund hatte, blutig.
Das war, wie gesagt, großer Streitpunkt. Also ihre Mutter und auch die Verteidigung oder die Anklage in dem Fall haben gesagt, sie war eine super fitte junge Frau. Ihre Militärakte sagt halt aus, dass sie öfter Ohnmachtsanfälle hatte. Und es gab Hinweise darauf, dass sie eine Lungen- bzw. Herzerkrankung hatte. Das sollte aber erst in England dann so richtig geprüft werden. Also das hatten die Ärzte in Südafrika schon so in den Raum geworfen. Das hätte aber in England dann verifiziert werden sollen, sodass man das nur spekulieren kann.
Ja, weil wenn sie zum Beispiel bekannterweise jetzt eine Linksherzinsuffizienz mit einem Lungenödem jetzt gehabt hätte, hätte das auf jeden Fall gepasst. Entschuldigung. Also wenn sie jetzt eine Wasseransammlung in der Lunge gehabt hätte, ist blutiges Sputum tatsächlich ein Anzeichen.
Blutiges Sputum.
Spucke,
Entschuldigung. Kann ich mal jemand das Mikrofon abnehmen, bitte?
und dann kann es schon sein, ja.
Ja. Okay,
Fabian, ich feiere das jetzt gerade so richtig. Ich wollte das ganz kurz, ich kann es ja nicht kommentieren, weil ich kein Mikrofon, mach gerne so weiter. Mach einfach weiter, super.
Es tut mir leid, das
war es nicht gemeint. Nein, auf gar keinen Fall muss ich das leid tun, nee, ist gut.
Weil es kann dann schon sein, dass sie natürlich da gestorben ist, vielleicht hat sie dann von selbst auch die Knöpfe noch gedrückt und auch wenn er ein völliges Punkt ist, ja, aufgrund der vorherigen Dinge, die er getan hat, vielleicht kam er ja wirklich zufällig rein und hat dann gedacht, oh fuck, stehe kurz vor der Abschlussliste und
dass er zufällig reinkam, das ist ja sehr, sehr ausgeschlossen, weil es halt einfach gar nicht seine Baustelle ist. Ne? Also,
das stimmt, aber vielleicht hat er ja trotzdem was vor. Und Verkettung unglücklicher Umstände.
Also wenn der reinkam, hatte der auf jeden Fall was vor. Es kann natürlich auch sein, dass seine Version stimmt, dass er sie zusammenbrechend gefunden hat und wir werden es halt nicht klären können. Wir können jetzt halt nur vom Bauchgefühl ausgehen. Er hat halt, wie gesagt, die Strafe verbüßt dafür. Ihr habt vielleicht ein bisschen was, worüber ihr zu Hause nachdenken könnt. Und das ist doch alles schön für uns alle hier.
Alles klar, hier geht's noch weiter. Ich glaube, da vorne, die junge Dame war zuerst. Und dann komme ich überhaupt durch. Nein! Könntet ihr vielleicht das Mikrofon einmal durchgeben?
Ich finde übrigens, Daniel, du bist eine hervorragende Mikrofonfee. Weißt du, was ein geiler Job gewesen wäre für dich? Nee, wenn du so beim Glücksrad die Dinger umgedreht hättest. Du darfst. Ja. So, ich sehe das vor mir, so sexy Shorts, Extensions.
Jetzt darfst du. Kann ich? Darfst. Okay. Mein Punkt wäre, er war ja dann lebenslang im Haft. Also er hat ja quasi schon alles verloren. Wieso er dann nicht gespillt hat? Also wieso er dann nicht irgendwie was gesagt hat, was wirklich passiert ist? Weil er hat ja quasi schon alles verloren.
Wir haben da im Podcast schon mal drüber gesprochen. Es gibt Täter, die wollen einfach bis zum bitteren Ende diesen Anschein aufrechterhalten, dass sie unschuldig sind. Also die wollen so die wollen so eine moralische Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte behalten. Und das kommt dann einfach nicht in Frage zu sagen, ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Also vielleicht reicht auch einfach die Selbstreflexion nicht dafür aus. Und er wollte einfach dieses Bild auf Teufel komm raus aufrechterhalten, dass er das nicht getan hat. Er ist zwar überführt worden, dass er übergriffig war, aber er will halt kein Mörder sein. Also es ist nicht unwahrscheinlich, das kommt immer wieder vor.
Man darf an der Stelle ja auch nicht vergessen, dass er ein Stück weit auch seine eigene Familie schützen möchte. Also vielleicht war so die Denkweise auch zu sagen, okay, er möchte, also es ist okay, dass er ein Frauenheld war. Sein Ruf ist eh jetzt ruiniert. Ja, in Anführungsstrichen, ne? Du weißt, wie ich es meine. Ja. Sitzt im Knast, er ist sowieso ruiniert, aber er ist eben kein Mörder und er hatte eben auch ein Kind, ne? Und das sind ja vielleicht irgendwelche emotionalen Vorgänge, die ihn irgendwie dazu gebracht haben. Ist eine Möglichkeit. Hier vorne war noch eine Meldung. Kleine Sekunde.
Ja, das ist halt, wie gesagt, alles Spekulation, was er wo drüber gedacht hat.
Eine kleine Sache noch gegen unseren lieben Stuart. Der wüsste, wo sehr viele Haie sind auf der Strecke. Normalerweise würde eine Leiche irgendwann natürlich nach oben steigen. Und wenn ich öfters diese Strecke fahre als Stuart oder generell weiß, ey, bitte springt da nicht vom Deck, da sind Haie, dann weiß ich auch zufälligerweise, wo ich am besten eine Leiche loswerde. Und wenn die eh schon geblutet hat, dann hatten die Haie sehr gutes Essen.
Ja, dann hat er wahrscheinlich Glück, dass sie da gerade wirklich durch so eine haifischreiche Passage gefahren sind. Also diese Ecke da ist wohl relativ berüchtigt dafür. Und deswegen war auch von vornherein klar eigentlich, dass Suchen keinen Sinn ergeben würden.
Ja, das wüsste ich als Arzt beispielsweise nicht. Es sei denn, ich plane sowas. Aber das wäre dann ein bisschen, glaube ich, Evil Mastermind.
Ja, aber vielleicht ist es auch ein Szenario, was er schon öfter im Kopf hatte, so nach dem Motto, wenn ich mal irgendwann was loswerden muss, dann ist das eine gute Ecke dafür. Ja, aber danke für eure Meldungen alle.
Ja, vielen Dank. War hier hinten nicht noch irgendwie eine Hand, habe ich noch gesehen? Okay, kleine Sekunde. Weiter hinten. Wer von euch hat sich... Ach da, okay. Das ist ja sehr gut, dann bin ich direkt an der Bar.
Bring mal einen kurzen mit.
Herzlich willkommen an der Bar, hier ist es schön. Ein reiner Indizienprozess ist geführt worden. Dieser Stuart ist hier sicherlich nicht zu Unrecht auch beschuldigt worden und auch angeklagt worden mit den Taten, die er zuvor begangen hat oder die ihm nachzuweisen sind. Unterm Strich ist aber diese Dame zuletzt gesehen worden am Deck, rauchend und danach nicht wieder, zumindest nicht belegbar. Ich möchte das Kübelböck-Phänomen anführen. Ich weiß, das ist ein Mord-Podcast hier, aber möglicherweise ist sie auch gesprungen. Es ist im Prozess ein Bild gezeichnet worden von einer absolut biederen jungen Dame. Und in der Wahrheit aber wissen wir ja nun möglicherweise doch, dass sie das eben nicht so ist. Und ja, vielleicht ist ihr das auch alles ein bisschen viel geworden mit dem... Also Babybelly da.
Ja, also Schwangerschaft von einem verheirateten Mann wäre vielleicht zu der Zeit ein Selbstmordgrund gewesen. Du hast jetzt Lana Kaiser, also den ehemaligen Daniel Kübelböck, ins Rennen geführt. Da weiß man ja letzten Endes auch nicht, ob wir von einem Suizid sprechen, von einem Unfall oder vielleicht auch von einem Mord. Das ist ja auch so ein Verschwinden auf einer Kreuzfahrtszenario, wo man gar nicht weiß, was passiert ist. Aber ja, auch ein spannender Fall für sich. Aber du hast natürlich recht, Unfall oder Suizid wären durchaus Möglichkeiten, die gegeben sind. Ne? Also aber dann ist natürlich die Frage, entschuldige bitte Daniel, wenn ich dich unterbreche, ja. Stellen wir uns vor, sie wäre über Bord gesprungen, dann wäre natürlich die Frage, warum ist dann der Steward um 3 Uhr nachts in ihrer Kabine und ist da irgendwie darum bemüht, offensichtlich seine Spuren zu verwischen, Hände zu waschen und so weiter. Das ist ja auch...
Also ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Er hat nämlich eine Theorie, die auch ich wahrscheinlich die ganze Zeit im Kopf habe, aber hau raus.
Und möglicherweise ist er in der Tat übergriffig geworden vorher. Sie hat sich gewehrt, er hat sich dem entzogen und dachte, also entweder komme ich zur Wiedergutmachung wieder, um möglicherweise Schaden zu begrenzen, finde sie dann nicht vor, eine Möglichkeit.
Ich finde übrigens ganz kurz, ja. Das Ganze wird noch viel geiler durch deinen norddeutschen Akzent.
Ja, viel weiter oben kann ich in der Tat auch nicht wohnen, aber also ich bin fast Däne.
Ich finde das richtig geil, das ist, du sprichst über schreckliche Sachen, aber es klingt gemütlich, das ist irgendwie cool. Ja.
Vielen Dank. Ja, also möglicherweise ist ja das der Punkt. Er ist also zur Wiedergutmachung in die Kabine zurückgekehrt, nachdem er nämlich, wie er das nun ja gewöhnlich getan hat, da übergriffig war, wollte entweder es wiedergutmachen oder möglicherweise zu Ende bringen, was ihn da männlich angeregt hat. Also Ja, auch das ist ein Teil der Option. Vielen Dank.
Was ihn männlich angeregt hat.
Ja, guter Punkt tatsächlich. Also ich hatte nämlich auch genau den Gedanken, dass es ja möglicherweise so sein könnte, dass sie, weil sie eben zuletzt an Deck gesehen wurde, wie sie rauchte, einfach wie auch immer dort über Bord gegangen ist. Ob es da vielleicht einen anderen Täter gibt, mag sein, weiß man nicht. Und das Camp einfach mal
wieder am falschen Ort
war. Genau, zur falschen Zeit am falschen Ort war und dann eben dachte, oh shit, was mache ich jetzt? Ratter, ratter im Kopf und dann hat er sich dafür entschieden, dann, dieses Bild zu zeichnen.
Dann war es vielleicht einfach Karma, dass ihn gefickt hat für seine ganze Scheiße, die er vorher gemacht hat und dass er,
genau,
dass er quasi bestraft wurde, obwohl er diesmal nichts gemacht hat.
Genau so.
Aber wie gesagt, spekulativ drehen wir uns jetzt im Kreis und wir müssen, glaube ich, auch langsam so ein bisschen zum Ende kommen.
Zum Thema im Kreis drehen.
Jetzt ja, Daniel hat noch was ganz Großartiges vorbereitet. So,
jetzt brauche ich mal eure ungeteilte Aufmerksamkeit, Sportsfreunde. Alle stehen jetzt einmal auf. Guck, der Erste läuft schon nach hinten. Sehr gut. Alle stehen einmal bitte auf. Ich hoffe, das ist okay für den Matrosen.
Ich bleib sitzen.
Ja, danke schön. Okay. Also, ich bin ja froh, wir hatten ja so einen kleinen Feuchtigkeitsunfall vorhin, aber meine Unterlagen sind noch nicht komplett ruiniert. Also, es bleibt bitte jeder stehen, der oder die schon heute angereist ist.
Schon gestern.
Nee, stimmt ja. Wer schon gestern angereist ist, bleibt bitte stehen. Wer seit gestern ein Franzbrötchen gegessen hat, setzt sich bitte, bleibt stehen. 1, 2, 3, also okay, ein paar Franzbrötchen sind in den Mägen. Wer seit gestern so ein Doppeldecker gefahren ist, bleibt bitte stehen. Oh verdammt. Alle, die Letzten müssen jetzt nochmal aufstehen, sonst geht das Prinzip nicht auf. Wir haben uns überlegt, wie wir das einigermaßen fair für alle gestalten können. Wer war in den letzten 2 Tagen auf St. Pauli? Der bleibt bitte stehen. Das sind 1, 2, 3, sehe ich das richtig von hier oben? 4? Okay. Von den 4, wer hat in den letzten 2 Tagen einen Astra getrunken? Der bleibt bitte stehen. Das sind noch 3. Okay, wer hat... Ach, was habe ich denn da geschrieben? Ach so, das könnte jetzt schwierig werden. Okay, wir versuchen das einfach mal. Wer von den 3 im November Geburtstag hat, bleibt bitte stehen. Okay, dann haben wir eine glückliche Gewinnerin von einer Blutrausch-Tasse und einem Turnbeutel. Viel Spaß damit.
So, jetzt hoffen wir natürlich, dass du Kaffee trinkst und turnst, sonst ist das irgendwie alles doof. ja, ich glaube, wie gesagt, es bleibt uns da nicht viel anderes, als langsam zum Ende zu kommen und uns nochmal ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken, auch an die Leute nochmal, die ihre Theorien zum Besten gegeben haben, was gesagt haben dazu und ihr wart ein sehr, sehr geiles Publikum. Verzeiht uns, wenn manche Sachen vielleicht noch so ein bisschen unrund laufen. Das ist unser 3. Mal gewesen und wir sind auch noch ein bisschen aufgeregt, gerade wie gesagt angesichts der Kulisse. Aber wir wissen das total zu schätzen, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, um uns zu sehen. Und das ist, ihr seid die Geilsten, wirklich. Applaus, ja. Applaus für euch auf jeden Fall. Ja.
Ich kann mich auch nur bedanken und zwar würde ich das, also zum einen höre ich immer gerne so hamburgerisch sprechen, ne? Und wir haben uns vorhin so ein paar Worte sagen lassen, die man zum Abschied sagen kann. Bevor ich so diese abschließenden Worte sage, wir haben so eine coole Tapete bei uns im Hotel und da steht: Die Matrosen kommen, gehen, alles lebt vom Wiedersehen. Ich finde das irgendwie total schön für heute Abend und auf der anderen Seite wollte ich noch sagen, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Sind wir fertig oder was?
Ja, wir sind fertig und ich werde gerade so ein bisschen rot. Ich muss, glaube ich, mal in die Kabine zurückgehen. Jetzt ist der Präsentierteller so ein bisschen unangenehm gerade.
Leute, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja,
wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
with Mark Doyle.
At Candy Radio with me, Mark Doyle, and silently in the background, Mr. Mike Van Loon fiddling with knobs. Each to their own. Began the show with two tracks from Monsieur Van Pratt on the Too Slow to Disco label, Believe and Notaire Bertaire. 40 Tokyo 80, or Tokyo 80. No, I think it's Tokyo 80. Stefano DeSantis from his brand new album, Never Give Up, Never Give In, Bold Parade. And Lie 3, Sean McCabe and the Bouguer Café Derb, which is also Stefano DeSantis. Really nice EP, that. We like that a lot. Played a track from him last week. This is the other one from his EP, George Cinnamon. Meant to be. You are listening to Head Candy.
That your love was meant to be.